Ja, ich bin bereit für ein Silence. Ich bin ready. Habe ich mir beim Duschen gerade schon überlegt, was ich sage. So weit bin ich nicht. Okay. Ja, Nisi, wenn du schon mal da bist, dann darfst du uns hineinzwitschern.
Ja, wenn ich schon mal dabei bin, ne?
Wenn Papi uns schon mal die Ehre erweist, dann bitte in altbekannter Manier. Aber mach bitte heute einen ganz besonderen Sound am Anfang.
Einen ganz besonderen. So, wie jeden Dienstag, Buddy Talk, BUDDYTALK, Buddy Talk. Und das Besondere, ich glaube, wir sind seit langem mal wieder zu viert am Start. Und das heißt natürlich auch, wenn wir zu viert am Start sind, dann gibt es kein explizites Thema, sondern dann gibt es eine wilde Laberrunde. Es gibt auch genug zu labern, weil nicht nur am vergangenen Wochenende haben jede Menge Rennen stattgefunden. Ich sag da nur Ironman Schweiz. Oh, jetzt vergesse ich, was war das zweite? Simon.
Ironman
Ja,
Tallinn
Ironman
17.3.
17.3. Jetzt habe ich so weit
Super League
aufgeholt und jetzt habe ich
Chicago.
direkt Super League Chicago, whatever. Und in der kommenden Woche natürlich auch 17.3 Zell am See, PTO, T100, Fréjus und natürlich einen Tag später gleicher Ort der Weltcup in Fréjus oder die WCTS in Fréjus. Von daher mindestens sechs Rennen, über die es sich lohnt, in den nächsten Minuten zu quatschen. Aber vorab in alter Manier, Simon. G-Punkt, hau da mal raus, wer heute unser Präsenter ist.
Ja, und wir sind nicht nur in voller Mannschaftsstärke, wir haben auch noch einen ganz besonderen Presenter mit dabei. Und es gibt so ein paar Sachen, die sind aus der deutschen Triathlon-Welt nicht wegzudenken. Das ist die Challenge Rot, das ist der Allgäu-Triathlon, das ist Nils Frommholt und das ist auch in Silence. Es gibt niemanden in Deutschland, der Triathlon macht, der in Silence nicht kennt. Die These stelle ich mal auf, weil in Silence ist der Sockenspezialist für Triathleten, Läufer, Radfahrer, Trailläufer und. Das ist euer Buddy, der euch mit Socken ausstattet. Das ist alles in Italien und Portugal produziert. Und neben Socken gibt es da auch was für die Birne. Und zwar Stirnbänder, Caps und auch was fürs Büro. Es gibt richtig geile Lifestyle-Socken. Und die neueste In Silence-Kollektion ist eine Motto-Kollektion. Es gibt quasi, wenn ihr viermal die Woche trainiert, könnt ihr viermal die richtigen Socken anziehen. Oder wenn ihr, sagen wir mal so, in der Race View könnt ihr viermal die richtigen Socken anziehen, weil es gibt Race Day, Easy Run, Party Pace und Long Run. Das heißt, in Silence kümmert sich, dass ihr modisch immer gut daherkommt. Und wem das alles ein bisschen zu bunt ist, da bin ich ja der große Fan davon. Ich habe Alex jahrelang damit belagert. Es gibt eine Pure Collection. Es gibt fünf verschiedene einfarbige Socken. Es gibt dann auch so einen ganz geilen weinroten Ton, so ein dunkles Blau, natürlich eine klassisch weiße Socke. Und da werden auch alle fündig, die es cleaner und schlichter mögen. Und wenn ihr darauf noch nicht vertraut, dann spätestens dann, wenn ihr wisst, wer alles auf In Silence vertraut. Das ist Laura Philipp, Martin van Riel, Jan Straatmann, Willi Hirsch, Kate Worf und auch Läufer wie Johannes Motschmann und Max Rahm und. Das heißt, es gibt, wenn es um Socken geht, keinen Weg an In Silence vorbei. Und wir haben auch einen Code für euch. Mit dem Code BUDDY gibt es bis einschließlich 15. September 15% auf unseren Nacken. Außer auf reduzierte Ware und Bundles. Und somit würde ich sagen, Freunde, In Silence gibt hier den Startschuss und wir gehen rein. Wir haben Montagabend, 20:40 Uhr. Mika sitzt mit seiner roten Blaulichtbrille in seiner dunklen
Roten,
Höhle
roten, roten Blaulicht.
zurück in Darmstadt im Monk Live. Simon in Nürnberg, Nisi in Berlin, ich in München. Und wie wollen wir das machen? Wir haben so ein paar Sprachnachrichten dabei. Schießen wir hier so eine kleine Mixzone jetzt los und lassen die so durchlaufen oder machen wir die, wenn wir jetzt über die Rennen sprechen, mit rein?
Ich würde sagen,
Wir
wir
können
machen
mal.
als Rennweise, ne? Teaser
Okay,
vorm Rennen. Ich
dann
glaube,
machen
mit
wir.
Ausnahme von Talim haben wir auch immer jeweils eine, oder? Habe ich es richtig im Kopf?
Wir haben Schweiz und wir haben Tallinn.
Ah, okay, ja. Stimmt, wir
Ja.
haben, ja.
Ja.
Und wir haben, nee, wir hatten noch hier, wir haben noch Henry vor nächster Woche, vor Fréjus.
Genau,
Ah
das
ja,
ist eine Preview.
die ist mir durchgerutscht in unserer WhatsApp-Gruppe. Aber das macht nichts. Wir machen mal Ironman 70.3 Tallinn. hat gewonnen. Henry Repo vor James Tiegel und Flo Angert. Hannes Butters wird Vierter, Nils Lorenz Siebter. Und das war es aus deutscher Sicht. Das Frauenrennen gewinnt Kaidi Kiwiwa vor Dide Diederichs und Justine Girard. Dann gibt's den Ironman Switzerland. Gewonnen hat Leo Arnold vor Marius Bjerkeset. Simon, bin ich da richtig?
Ich habe den auch noch nie gehört davor, aber Bjerkeset, okay. Glaube ich.
Ja, Marius Bjerkeset und Fred von Gruben zu Punkte wird Sechster und Lukas Stahl auf Platz 11. Und auch zudem noch zu erwähnen ist, dass das Age Group Rennen in Tallinn ein Deutscher gewonnen hat. Tom Hohenadel in einer Zeit von, ich glaube, 8 Stunden 5. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall rasant schnell auch das Age Group Rennen auf der Langdistanz.
Challenge Samarkand war auch noch.
Das war auch noch.
So ein bisschen, ja, gab sogar relativ viel Preisgeld. Aber letztendlich Max Stepley auf 2. Gewonnen hat der Will Draper, so ein Brite, der mal ganz gut unterwegs ist. Und bei den Frauen hat, glaube ich, Sara Perez-Sala gewonnen. Aber ich habe gerade das ganze Podium nicht präsent vor Augen. Bin ich schlecht vorbereitet. Aber das wurde gefühlt überall geraced am Wochenende. Chicago Super League war ja auch noch. Da hat gewonnen Alberto González Garcia auf der 1 bei den Männern vor John Reed auf der 2 und Tyler Mislavchuk war Tyler Mislavchuk auf der 2 und John Reed auf der 3. Bei den Frauen Jeanne Leher auf 1, Georgia Taylor Brown auf 2 und Fanny Salai auf 3.
Genau. Das ist richtig krass, man, wenn diese Trainiert-Saison so losgeht, ne, dann hat man so jedes einzelne Rennen so voll im Blick und voll am Schirm und weiß alles, was passiert. Und jetzt ist es so, es wird an allen Ecken und Enden geraced und man kommt so gar nicht mehr hinterher, es irgendwie zu verfolgen. Und man folgt irgendwie noch die Sachen, wo Freunde und Bekannte von einem am Start sind. Und der ganze Rest, der rutscht einem so durch, also so geht es mir zumindest. Also ich habe jetzt irgendwie Tallinn verfolgt, weil da halt Flo und Hannes waren. Und ja, ich habe Schweiz so mit so am Rande, weil halt Fred da gestartet ist und ich das so ein bisschen im Auge hatte, aber eigentlich dann im Endeffekt auch nur Ergebnisse geguckt und Tallinn halt so ein bisschen Live-Ticker, aber ansonsten, dass jetzt Samarkand war, das wusste ich zum Beispiel nicht mal.
Ja, ich habe mich ein bisschen erschrocken, als, wann war das, Samstagabend? Habe ich so durchgesäppt durchs Fernsehen, kommen so auf Eurosport, eigentlich läuft ja immer so Snooker oder so, denke ich, ja, ganz geil, jetzt so zum Einschlafen. Und dann kommt auf einmal einfach Triathlon, da die Übertragung in Chicago. Aber habe ich dann kurz laufen lassen. Aber ich meine, gut, das Feld war jetzt ja auch nicht mehr das, was bei Super League mal war. Oder Super Try, wie es jetzt heißt. Da hatte ich mich auch gefragt, Simon, hast du da Insights oder darf man darüber reden, wie da mittlerweile die Verträge sind? Also wie binden sich die Athleten? Ist das ähnlich bei der T100, dass man gewisse Rennen machen muss, weil es ja auch letztendlich auch eine Art von Rennserie ist? Und weißt du, wie finanziell attraktiv das die Geschichte jetzt gerade ist?
Ja, also finanziell attraktiv würde ich sagen, schon sehr. Also fürs Siegerteam gibt es 350.000 über diese Rennserie.
Aber für 4 Rennen und durch wie viele Athleten?
Ja, durch mindestens 8. Aber trotzdem, also du hast keine Reisekosten, das kurzes Rennen, Platz 2 und 3 von den Teams, es gibt ja nur 4 Teams und da gibt es, ich weiß nicht, wer es genau die Abstufung ist, aber das wird schon irgendwie 350, 250, 150, 100 oder so sein. Also gehst eigentlich mit einer gesicherten Kohle raus über die Teams und ich habe es nur bei Henry mitbekommen, die wollen eigentlich schon, dass du jedes Rennen machst. Es sind ja, glaube ich, 4 Rennen, und das Finale, inklusive Finale. Aber das Problem ist halt, dass, ja, das ist, ich glaube, die erste Station war jetzt in Kanada. Dann ist jetzt Chicago gewesen. Dann geht es dann weiter Richtung Europa. Aber das sind halt so Ziele, wo du nicht einfach mal so aus dem Training raus hinfliegst oder hinfährst, das Ding machst und dann wieder voll ins Training einsteigst, sondern das haut dich schon ganz schön raus. Und im Fall von Henry war es dann auch so, ja, der hat halt dann sich jetzt entschieden, okay, das nicht zu machen, weil du musst ja irgendwo mal noch einen Trainingsblock einlegen. Und das geht dann eigentlich schon den meisten so. Also ich denke, dass es keine Verpflichtung gibt, jedes Rennen zu starten, aber ich kann mir vorstellen, dass man eins auslassen darf und das Finale ist verpflichtend. Aber ich habe letztens auch mit irgendjemand drüber gequatscht. Es lohnt sich eigentlich nur, wenn du halt in deinem Land einer der besten Kurzdistanzler bist und keine Konkurrenz hast, irgendwie Plätze im World Ranking zu verlieren gegen deine Konkurrenten aus deinem Land. Weil wenn du jetzt in Deutschland halt mal ein paar Rennen auslässt, WTCS oder Weltcup, dann bist du auf einmal Sechster, Siebter Deutscher und kommst nicht mehr auf die Startlisten. Deswegen ist es halt ja entweder für die Top-Leute oder eher so für Länder, wo es eh nicht so die Konkurrenz gibt um die Startplätze. Genau, deswegen haben wir jetzt auch in Chicago halt gesehen, dass da super viele junge Nachwuchsathleten waren. Also ich habe es mir angeschaut, fand es spannend, fand es auch gut kommentiert von Ungermann, Till Schenk und dem Roman Klobauch zu
Ja,
dritt.
stimmt, das war eine ganz coole Kombi,
War
ja.
eigentlich ganz nice. Aber ja, haben natürlich sehr viele, sehr große Athleten gefehlt.
Aber wer, weißt du, wer letztendlich da jetzt aktuell dahinter steckt und wer da die Kohle reinpumpt? Also, wer hat das in der Hand?
Also letztendlich ist es ja immer noch so das Ding vom Mecca, Chris McCormack, der so seine Buddies da irgendwie hat, die da mit
Ach, das
rein.
ist noch das.
Ja, genau. Und ich glaube, da gibt es einen Polen, der relativ viel zahlt. Irgend so einen Russen, glaube ich, noch. Der hat nicht sein Geld mit, da haben sie sich ja mal ganz offen positioniert. Der hat nicht sein Geld irgendwie durch Öl oder so gemacht oder vererbt, sondern halt eher so eine Art Tech-Milliardär. Selfmade. Aber ja, also ich meine, und das Finale ist ja auch in Neom, also in dieser Fantasie-Reißbrettstadt da. Da wird schon auch ordentlich Kohle irgendwo von den Scheichs kommen, weil,
Nein, nein, nein,
ja.
nein, nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Die Scheichs schicken Geld in Triathlon, das kann nicht sein. Nee, nee.
Ja.
Das
Aber
kann
ja,
nicht sein.
also war letztendlich, finde ich, ist es ein bisschen schade, dass es so untergeht, weil an sich hätte es schon Potenzial, glaube ich, wenn die sich ein bisschen klarer positionieren würden. Aber es ist halt super schwer. Wir merken ja selber schon. Also, wir sind super krass in der Szene und verlieren selber gefühlt den Durchblick, was alles für Rennen sind. Und das ist halt irgendwie so dieses eine Rennen, diese eine Rennserie, finde ich, was eigentlich zu viel ist. Also jetzt mein Take dazu.
Ja, und halt auch irgendwie jetzt mittlerweile komisch platziert im Rennkalender. Gefühlt war das
Ja.
früher so 2018, 2019, als wirklich alle krassen Namen da am Start waren. Da war so von Vincent so die Überzeit, dass er da alles zersägt hat mit seinem starken Swim-Bike-Kombi. Und das war gefühlt immer dann noch eher so am Ende der Saison oder so kurz vor dem Grand Final. Nee, ich glaube sogar nach dem Grand Final, da war das relativ früher in Lausanne 2019. Dann
Ja,
waren die da
genau.
durch, aber dadurch, dass sie jetzt halt die Saison so lange ziehen, ja, ist es halt schwierig, sowas da musst du es halt irgendwo einbauen und kannst nicht noch hinten dran setzen. Weil wenn du es jetzt halt in November, Dezember legst, ja, und dann geht aber die WTCS-Saison im Februar wieder los und endet Ende Oktober in Wollongong, ja, dann startet halt auch niemand, ne, weil die halt auch mal da eine Pause machen wollen. Von daher macht es nicht einfacher, wenn halt der WTCS-Kalender, was halt nach wie vor einfach noch das Nonplusultra ist für die Kurzdistanzler, wenn der halt sich immer mehr in die Länge zieht.
Ja,
Ja, vor allem.
die Rennen müssten vielleicht auch ein bisschen mehr in Europa platziert sein, dass es mal einfacher ist, das mal schnell mitzunehmen und quasi mit einem kurzen Reiseaufwand, zweimal einem 2-Stunden-Flug, das irgendwie zu machen, weil dann ist es vielleicht wieder was anderes. Wenn das in Europa immer so ein bisschen, auch wenn man so ein bisschen überlegt, okay, wo sind noch irgendwie Trainingshotspots, in welchen Regionen und Ländern leben viele von AthletInnen? Und sich dann daran so ein bisschen orientiert, dann kriegt man da auch wieder große Namen dran, bin ich mir 100% überzeugt, weil ich meine, wenn es irgendwo gute Kohle gibt und der Aufwand überschaubar ist, dann lässt sich da auch dann irgendwie niemand lumpen.
Aber man
Ist
muss auch
es nicht
sagen,
irgendwie,
das
ist es
war
nicht letztes
jetzt.
Jahr auch Toulouse und so?
Ja,
Das hat
das
doch,
ist auch alles wieder.
also ist
Also,
ja auch ein krasses
es
Event.
kommt
Also da ist
noch.
ja richtig viel Leute sind doch da an der Strecke auch.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, Chicago war jetzt so eine Ausnahme, was halt ein bisschen. Oder Toronto ging es los, dann Chicago, das waren jetzt so ein bisschen die Rennen, wo die ein bisschen. Ja, ich glaube auch die amerikanischen Investoren so ein bisschen zufriedenstellen mussten. Und jetzt kommt dann Jersey. Da bin ich auch schon geraced. Das ist auch eine richtig coole Venue, einfach so im Ärmelkanal auf dieser kleinen Insel. Und dann Toulouse. Und das, ja, das wird dann echt wieder cool sein, aber gefühlt sind die halt von der Platzierung, dadurch, dass es so viele Sachen gibt, gehen die ein bisschen unter. Und was eigentlich echt schade ist, weil ich habe von Anfang an geguckt dieses Mal und die machen das wirklich super gut. Also ich glaube, die hatten 5 Minuten Vorberichterstattung mit so geilen Kamerafahrten, einem Typ, der durch die Wechselzone läuft, das alles schnell erklärt, so einem super gut geschnittenen Kameraschwenk, dann abgegeben zu den Kommentatoren ohne irgendwelche Leerlaufzeiten. Die Kommentatoren sind eingestiegen, haben gesagt, 1 Minute noch bis zum Start, haben kurz die Startliste gezeigt, wer ist am Start, wer ist nicht da. Und dann ging es schon los. So, und dann warst du mittendrin, warst informiert und halt nur mit Standkameras ist eigentlich perfekt. Du hast keine Motorräder, die da irgendwie rumkurven, sondern hast halt irgendwie 5 fest installierte Kameras auf dem Kurs und kriegst halt alles mit. So, siehst du genau, wie Morgan Pearson sich auf die Schnauze legt.
Ja, die machen das medial schon, also auch wenn man nichts davon mitkriegt, machen sie es trotzdem, das, was sie produzieren, machen sie wirklich gut. Die haben sich auch, ich kriege das ja von den Fotografen immer so ein bisschen mit, die haben sich jetzt dieses Jahr auch für die ganze Serie, ich glaube 2 oder 3, ich weiß nicht, wer da jetzt alles ganz mit im Boot ist, aber wirklich sehr gute Fotografen mit reingeholt und die auch verpflichtet für die ganze Serie und eingekauft. Also wirklich, wirklich gute Leute und no front, aber die eiern da nicht so rum wie die T100-Serie. Die, wo es mal mega gut ist, wenn die richtigen Leute da sind, dann ist es mal wieder eine Vollkatastrophe und dann mal wieder so, sondern die haben sich da die Leute für die ganze Serie, soweit ich weiß, verpflichtet, was ich gehört habe.
Ja,
und das machen die schon gut.
Die machen dann auch ein Shooting, dann haben die direkt so einen Ordner halt, wo alles hochgeladen wird am gleichen Tag direkt, du hast Zugriff auf die Bilder, kannst die Bilder verwenden.
Ja, das sind auch aus meiner fotografischen Sicht, das sind wirklich gute Bilder. Also das ist wirklich gut, was es da gibt und das sind wirklich mega Leute, die da sind, das konstant halt. Aber ja, am Ende des Tages ist immer eine Frage des Geldes.
Ja, das stimmt.
Das ist einfach so. Also es ist ja nicht so, als würde die T100 nicht wollen, sondern es ist ja dann manchmal einfach, glaube ich, auch irgendwo eine Budgetfrage, wen man dann irgendwo hinfliegen lässt und wen nicht.
Ich würde sagen, abschließend zur Super League kann man sagen, sind immer so 50 Minuten, die man sich gut anschauen kann, aber vor Jersey und Toulouse können wir nochmal einen Hinweis darauf geben, dass man es vielleicht da mal live guckt, weil es macht schon Spaß eigentlich, das anzugucken. Es sind immer so 3 Triathlons eigentlich nonstop durch, also super viel geboten, super viel Action. Und was ich gerade mit Morgan Pearson angesprochen habe, der Kandidat, der wird jetzt ja auch bei der Preview aufs nächste Wochenende noch interessant. Aber da musste ich wirklich lachen und dachte mir so, was ist denn falsch bei ihm? Weil der hat jeden Wechsel die Radschuhe angelassen. Der ist immer mit Radschuhen abgestiegen und hat dann auch die Radschuhe vor dem Radfahren erst angezogen und dann sein Rad genommen. Und er hat selber im Interview danach gesagt, ja, war dumm, er hätte mit dem normalen Wechsel gehen sollen. Und er hat halt einmal ist er abgestiegen und vergessen, den Fuß so auszuklicken, weil du stehst ja noch im Klick drin. Also du schwingst den rechten Fuß runter und dann musst du eigentlich mit dem linken Fuß so eine Kippbewegung machen, dass du ja ausklickst. Und das hat er halt vergessen. Der wollte einfach absteigen und hat sich halt an erster Stelle auf die Schnauze gelegt, wie so eine Bowlingkugel. Alle sind gecrashed. Und ich dachte nur so, Alter, der ist der älteste und erfahrenste Athlet. Das sind nur so 20-jährige Jungs. Die müssen sich auch denken, was für ein Vollidiot.
Ja, absolut. Also, komischer Vogel manchmal.
Wir springen weiter. Weiß jemand was über Ironman Switzerland?
Also ich habe es am Ticker verfolgt.
Würde mal sagen, aber dann schießen wir erstmal die Sprachnachricht von Leo, vom Gewinner, hier mit rein.
Hey, lieber Buddy Talk. Leo Arnold hier. Kleiner Rennbericht vom Ironman Switzerland. Für mich mein erster Ironman-Sieg. Ich bin mega happy, also habe ich ehrlicherweise nicht mit gerechnet, dass es so am Ende ausgeht. Ich bin eigentlich nach 4 Langdistanzen, die ich alle nicht finishen konnte und auch nach einer verpassten Nizza-Quali einfach in die Schweiz gereist, um mal wieder ein gutes Rennen zu zeigen und einfach ein Rennen zu finishen nach der Erfahrung von 2023, wo ich da die Nizza-Quali erstmalig geholt habe und erstmal für die WM qualifiziert habe, habe ich mir das Rennen so ein bisschen rausgesucht, um der zweiten Saisonhälfte einfach noch mal eine positive Erfahrung mitzunehmen, dass sich das Rennen dann am Ende so quasi zu meinen Gunsten ausspielt, hätte ich nicht gedacht. Sehr solides Rennen, glaube ich, in allen drei Disziplinen zeigen können, da echt mein Leistungsvermögen ja super abrufen können, glaube ich, das gezeigt, was ich gerne hätte schon mal früher zeigen wollen. Und ja, mega happy. Es gibt mir jetzt viel Rückenwind, auch für die 73 WM, und bin noch ein bisschen sprachlos. Ist mega cool und lieben Gruß.
Danke, Leo, und herzlichen Glückwunsch noch aus unserer ganzen Runde zum Sieg. Simon, wenn du im Ticker dabei warst, let's go.
Ich kann ja kurz im Schnelldurchlauf die Ereignisse wiedergeben. Also nach bestem Kenntnisstand natürlich, Ruben Zipunkt, der schwimmt vorne weg, Fred mit einer Lücke dahinter, also Fred war als Zweiter aus dem Wasser. Ich glaube, vorneweg war es eigentlich schon klar, dass Fred will das Hawaii-Ticket holen und die Hauptkonkurrenten waren Leo Arnold und Ruben Zipunkte. Und dann ging es eigentlich los, Ruben direkt Heft in die Hand genommen, hart losgefahren, Vorsprung ausgebaut. Fred zusammen mit 8 anderen, ein paar Franzosen waren noch mit dabei, Leo Arnold war auch mit dabei, war so das Mainpack. Und langsam aber sicher hat sich so ein Norweger in dem Ticker nach vorne geschoben. Der hat beim Schwimmen noch 3 Minuten kassiert, glaube ich, und kam dann aber Stück für Stück ran, ist dann ein Teil in Freds Gruppe mitgefahren. Das war dann der Zeitpunkt, wo ich den mal auf Insta gecheckt habe, weil ich den Namen überhaupt nicht kannte. Habe dann nur gesehen, dass der mit den Norwegern, also so Christian und Gustav, auch schon in der Höhe in Sierra Nevada war dieses Jahr. Irgendwie Lauf V2 Max 85, Rad 76 laut Insta. Und dann ist der einfach weggefahren, bei der Hälfte ungefähr, 90K, ist an Ruben Zipunkte rangefahren und dann einfach vorbeigefahren. Ruben ist dann so ein bisschen hochgegangen schon vom Gefühl und langsamer geworden. Und der Norweger hat einfach durchgehend draufgedrückt. Also so vom Speed hatte der teilweise 50er km/h Abschnitt in diesem Ticker drin, während die Gruppe irgendwie mit so 43, 44 rumgefahren ist. Also der war deutlich schneller. Und hatte, glaube ich, am Ende eine Radzeit von 4,07 und Fred halt 4,19, 4,20. Also der hat der Gruppe 13 Minuten abgenommen und ist dann losgelaufen. Und ich dachte mir so, er kann vielleicht 2,45 laufen, aber ist dann letztendlich 2,50 gerannt. Aber hat halt gereicht. Also wenn du mit 9 Minuten Vorsprung absteigst, Fred haben am Ende dann 2 Minuten gefehlt. Leo Arnold ist eine richtig starke 2,36 gelaufen. Hat damit den Sieg geholt und ja, Fred kam schon Stück für Stück ran, aber hat dann halt dann am Ende nicht gereicht. Und Ruben hatte, glaube ich, auch eine harte Zeit, ab Kilometer 15 so. Der ist dann irgendwann auf so 4,16, 4,17er Average gegangen. Und ja, also war eine krasse Dynamik zu dem Rennen und irgendwie verrückt, wie viel schneller man fahren kann so im Ironman als jemand anderes, der auch was drauf hat.
Ja, wie kann das passieren, dass, also Nisi, sag du mal, da kannst du vielleicht was sagen dazu. Wie kann das sein, dass der denen so unglaublich viel gibt?
Also ich meine, es ist ja nicht zum ersten Mal passiert, dass es sowas gab. Was jetzt auffällig war, ist, dass ich habe den halt auch wirklich vorher noch nie gekannt, also noch nie irgendwas von dem gehört. Aber ich meine, es ist ja auch bekannt, dass die da oben in Skandinavien irgendwie alle, also es sind dann ja irgendwie 20 Leute, die wie die Bekloppten trainieren. Und auch wenn du, ich meine, ich habe es mir halt auch gegeben, auf seinem Insta-Kanal mal zu checken, was der so gemacht hat. Und dann siehst du direkt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, 60 Minuten Time-Trial mit Einteiler und Zeitverhelm und volle Montur und danach irgendwie noch Koppellauf. Und da weißt du halt schon, ey, die trainieren halt bis zum Umfallen und irgendwann platzt halt der Knoten. Und ich glaube dann, wenn du in so einem Rennen dann halt auch zurückkommst, also ich glaube 3-4 Minuten Rückstand auf die Kopfgruppe beim Schwimmen und dann auf einmal bist du so in der Position, dass du irgendwie mitspielen kannst, dann und sowieso schon irgendwie ein großes Ego hast, also die sind ja alle so von sich aus, dass sie glaube ich auch wissen, was sie können, und dann kann sowas schon mal dann auch passieren. Vielleicht hat man hinten ein bisschen zu lang gewartet oder den nicht hundertprozentig für voll genommen. Andererseits, der ist halt wirklich mit so einem Speed dann da vorbei. Ich glaube, das war halt, der war halt einfach an dem Tag wahrscheinlich der, oder das heißt wahrscheinlich, ich meine, wenn 10 Minuten Rückstand zur zweitbesten Radzeit ist, dann war der mit Abstand der beste Radfahrer. Also das kann man nicht anders sagen. Und hat dann irgendwie noch einen soliden Marathon hinten draufgepackt. Also ich meine, Leo ist ja auch schon ein richtig guter. Er war ja dann auch sehr früh absehbar, dass er den auch catcht. Ich weiß gar nicht, wann er ihn geholt hat, so ab der Hälfte ungefähr, Halbmarathon. Also es war schon sehr früh klar, dass Leo das dann auch holt. Ich meine, für Fred natürlich doof, dass da irgendwie 90 Sekunden gefehlt haben auf die Hawaii-Quali, aber ich meine, wer so ein Rennen macht wie der Norweger, der hat es natürlich irgendwo auch verdient, weil ja, sowas soll halt natürlich auch belohnt werden.
Ja, ich denke, gute Einschätzung der Lage.
Ironman 70.3 Tallinn. Hannes Butters wird Vierter, Flo Angert Dritter und die beiden kommen hier auch zu Wort. Erst Hannes, dann Flo.
Hey zusammen, ich bin gerade wieder gelandet, zurück von meinem, ja, jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich mal, doch erfolgreichen Trip nach Tallinn. Natürlich auch, wenn man am Anfang ein bisschen geknickt ist, wenn man so knapp am Podium dran ist. Aber all in all, denke ich, war es dann doch ein erfolgreicher Trip. Nochmal einmal Rolle rückwärts zum Rennen. Ja, gestern, also Sonntag, 70.3 Tallinn gemacht. War letztes Jahr schon am Start, da bin ich Elfter geworden. Und ja, die Strecke hat mir ganz gut zugesagt. Und ich hatte dann letztes Jahr auch ein gutes Erlebnis, weshalb man sich ja eigentlich dann gerne entscheidet, auch wieder dort zu starten. Und ja, Bedingungen waren dieses Mal ja nordisch, also relativ frisch und teilweise mit Regen verbunden. Geschwommen wurde wieder in der Ostsee. Wir waren diesmal ein bisschen kleineres Feld als üblich. So knapp 20 Mann waren am Start. Und ja, ich bin am Start eigentlich direkt losgeschwommen, also das, was ich halt am besten kann. Hab diesmal den Olli Turner mitgenommen gehabt und wir sind quasi zusammen die Schwimmstrecke geschwommen. Auch zusammen raus und haben ganz gut gewechselt aufs Rad. Da habe ich dann direkt die Führung übernommen und wollte natürlich erstmal ein bisschen Boden gut machen, weil wir sind so mit, ich glaube, so ein bisschen über eine Minute aus dem Wasser raus. Habe dann direkt Druck gemacht und wollte nach 10 Kilometern dann auch Olli mal in die Führung schicken. Halt, dass wir im Idealfall vielleicht zusammenarbeiten können, um die Lücke zur Verfolgergruppe einfach groß zu machen. Und als ich mich dann aber umgedreht habe und ihn halt vorwinken wollte, ja, war ich dann schon alleine unterwegs. Und ab da wusste ich dann, okay, das wird halt ein Ding, wo ich auf mich alleine gestellt bin. Und habe dann einfach ja, mich auf meine Zahlen und meine Werte fokussiert. Und konnte dann auch kontinuierlich, also wirklich so Kilometer für Kilometer Boden auf die Gruppe gut machen. Bin es dann alleine eine Runde rumgefahren und mit 2 Minuten 50 auf die Gruppe abgestiegen. Ich glaube, so eine sechs- oder siebenköpfige Verfolgergruppe war hinter mir. Womit ich ganz zufrieden war und ich habe mich am Ende vom Rad auch echt gut gefühlt. Also meine Beine haben mir gutes Feedback gegeben und die letzten Rennen haben ja auch gezeigt, dass Laufen ganz gut funktioniert hat. Deswegen war ich echt optimistisch, da das Ding irgendwie solide zu Ende bringen zu können. Und ja, bin aber losgelaufen und habe mich direkt ein bisschen unwohl gefühlt und ja, bei Kilometer 6, 7 sind mir dann richtig die Oberschenkel weggeflogen und die Wade hat zugemacht und dann wurde es dann doch eine ziemlich zähe Nummer. Und ja, Kilometer 9, 10 sind dann die ersten beiden vorbeigekommen. Da habe ich gar nicht erst dran gedacht, ans Mitlaufen. Habe mich dann noch so durchgezogen bis zum Ende, bis dann bei Kilometer 18 Flo noch vorbeikam. Ja, da konnte ich mich 1,5 Kilometer reinhängen, bis ich Flo dann auch ziehen lassen musste, was natürlich auch ein bisschen geschmerzt hat, wenn das Podium so knapp halt vor Ziel einem noch wegläuft. Aber ja, im Endeffekt glaube ich, eine gute Leistung. Ich habe mich auch mega für Flo gefreut, dass er mal wieder am Podium steht und eine super Leistung da zusammengebracht hat. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Allgemein das ganze Rennen hat Bock gemacht. Und ja, genau. Also ich mache auf jeden Fall da weiter, wo ich aufgehört habe. Und genau, jetzt werde ich mich erstmal ein bisschen erholen und dann sehen wir, wo die Reise weitergeht. In dem Sinne, ciao, ciao, haut rein.
Hallo. Ja, kurz noch ein paar Worte zum Rennen gestern in Tallinn. Mein erster Podiumsplatz seit ziemlich genau, also sogar fast auf den Tag genau 3 Jahren. Fühlt sich natürlich gut an, speziell nach den letzten 2,5 Jahren, die nicht ganz so einfach waren. ja, habe ich an sich da habe ich ein ganz solides Schwimmen gezeigt. Im Radfahren bin ich grundsätzlich auch zufrieden. Das Wetter ist da sehr schlecht geworden. Also mehr oder weniger ab 20, 30 Kilometern im Rennen dann komplett geregnet und war windig. Also auch so ganz komischer Wind, weil es schon beim Rausfahren Gegenwind war. Das heißt, es hätte ja im Umkehrschluss auf dem Rückweg in die Stadt wieder Rückenwind sein müssen. War es aber nicht. Deswegen ja, war es teilweise so, dass ich vorne, wenn ich irgendwie auch vorne gefahren bin in der Gruppe, genauso viel gefahren bin an Watt wie hinten. Wenn ich irgendwie in Position 2 oder 3 war, da haben wir uns da ganz gut abgewechselt. Mir hat es ein bisschen gefehlt, so dieses Mitteldistanztempo, einfach weil ich ja sehr viel auf lang trainiere oder nur auf lang trainiere, so dieses Mitteldistanztempo länger zu halten. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber trotzdem konnte ich mich da ganz gut halten und verpflegen und einfach da mein Ding irgendwo machen, ohne mich irgendwie aufzurauchen. Und dann ja, beginnen. Den zweiten Wechsel habe ich ein bisschen vergeigt, aber konnte dann doch nach so den anfänglichen erst ein, zwei Kilometern habe ich mich ganz gut ins Laufen reingefunden, hatte auch das Gefühl, dass ich den Schuh endlich mal so benutzen kann, wie ich ihn benutzen muss oder wofür er eigentlich gemacht ist, und habe mich dann da echt peu à peu reingefunden. Vor mir den Anthony Costas eine ganze Zeit lang gesehen, so bis Kilometer 12, 13, an dem habe ich mich orientiert und bin da immer näher gekommen, und dann ist die Lücke auch zum Hannes vorne auch immer kleiner geworden. Das war so mein Fixpunkt, dass ich den wollte ich dann auch schlagen, weil das gleichzeitig Podiumsplatz noch war, und genau, das habe ich dann, bei Kilometer 17 habe ich ihn geholt. Dann habe ich ihm noch so, ich habe dann länger überlegt, ob ich überhaupt irgendwas sage und zu ihm, und dann habe ich gemeint, ja, ja, komm jetzt, und hinter mir ist Lücke, und ich habe es die ganze Zeit überlegt, ob ich überhaupt was sage, weil ich so in meiner Vorstellung so die war es dann so, dass er dann mitläuft und mich dann im Zielsprint abstellt. Aber das konnte ich dann glücklicherweise für mich entscheiden. Es ist ja nicht gesprintet, aber ich habe es dann so ein, zwei Kilometer vor Ziel, hatte ich dann eine Lücke, und genau, habe dann nicht sprinten müssen, Gott sei Dank. Das hätte ich nämlich, glaube ich, nicht mehr hinbekommen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende dritter Platz, schnellster Halbmarathon, den ich jemals hinten drauf gelaufen bin. Von daher kann ich mich da auf keinen Fall beklagen. War jetzt Vorbereitung für mein letztes Saisonrennen beim Ironman Chattanooga Ende September. Und genau, da kann ich jetzt, glaube ich, ganz motiviert in den letzten Block starten. Hab noch zwei, drei Termine auf dem Weg dorthin, aber ja, die gilt es mit einzuplanen ins Training, und dann fliege ich so 19. 20. September in die USA nach Chattanooga, mache dann am 28. September das Rennen, und danach geht es in die Saisonpause, und dann werden die Pläne für nächstes Jahr geschmiedet.
Und durch die Sprachnachrichten von den beiden ist zu dem Rennen eigentlich schon relativ viel gesagt. Platz 1 und 2, also Henry Repo und James Teagle, das war dann relativ schnell irgendwie durch, und dann haben sich ja dann irgendwie noch Costes, Hannes und Flo so ein bisschen um das Podium gekeilt, und letztendlich hat Flo dann Hannes kurz vor Ziel noch abgestellt. Aber lass uns mal nicht so über das Rennen an sich reden, sondern über Flo und Hannes. Ich habe das am Ticker verfolgt, ich fand das sehr geil, wie, also Hannes kommt ja immer in die Situation, das Ding von vorne zu machen, aber ich kann nicht mitreden, war nie in der Situation, werde ich nie reinkommen, aber aus meiner Perspektive braucht es dann trotzdem noch Eier und Commitment, das trotzdem weiter Volley so von vorne durchzuziehen und nicht dann da irgendwie, ja, jetzt machen wir mal einen Ticken ruhiger und warten wir mal irgendwie auf die Gruppe und dann fahren wir da so irgendwie sanft mit, sondern dass er das halt trotzdem da weiter voll durchzieht und irgendwie mit zwei, drei Minuten absteigt alleine. Und also das braucht er trotzdem irgendwie Commitment.
Ja, und ich meine, es war auch ein Prozess bei ihm. Also diese Saison sieht man es jetzt häufiger, aber ja, hat man jetzt über die letzten Jahre, ich meine, Schwimmen ist ja immer ganz vorne auch häufig schon mit Lücke gewesen. Aber dann war es halt schon noch, dass er dann eher eingeholt würde und dann halt eher mit der Gruppe mitfährt. Aber jetzt hat er sicherlich physiologisch nochmal einen Sprung gemacht, aber vor allem, wie du es so ein bisschen ansprichst, auch mental. So, wenn man einfach sagt, so, nee, ich bin jetzt hier der Geile, der jetzt halt vorfährt und ihr könnt halt gucken, halt wo ihr bleibt, so, ist ja schon viel Kopfsache. Noch ist jetzt halt immer dieses Ding, leider, dass es dann beim Laufen halt dann trotzdem nicht reicht, trotz echt halt einer echt saustarken Swim-Bike-Kombi. Aber auch da glaube ich, wenn da einmal so der Knoten platzt und wenn er es halt einmal schafft, dieses Ding durchzubringen und jetzt geht er halt, ich weiß es nicht, will ihm noch nicht zu nahe treten, aber ich würde an seiner Stelle wahrscheinlich jetzt so in Start vom Lauf gehen, so mit dem Gedanken, okay, ich habe so und so viel Vorsprung, wie viel darf ich jetzt pro Kilometer verlieren und schon direkt mit dieser Einstellung rein und das halt durchrechnen, okay, der kommt so und so viel näher, ah, Mist, quasi direkt so in diesen Verwalten-Modus umschalten, weg von diesem Attackieren und ich bin vorne. Und ich glaube, wenn er es da halt mal schafft, einmal durchzukommen oder ein-, zweimal durchzukommen und das halt auch ein bisschen selbstverständlicher wird und der halt dann auch mental diesen Switch dahin bekommt, dann sehe ich da auf jeden Fall noch Potenzial. Ich meine, klar, physiologisch ist da sicherlich auch noch Potenzial und muss noch was passieren. Aber dass er prinzipiell erstmal überhaupt in so einer Lage ist, ist er auf jeden Fall erstmal top und hat er alle Karten auf dem Tisch. Aber ja, gerade beim Laufen, glaube ich, ist da auch viel, viel im Kopf dann.
Man muss ja auch mal sehen, wo er herkommt. Also er ist jetzt seit, boah, ich weiß gar nicht, drei oder vier Jahren schon in Nürnberg. Und im Laufen hat er sich wirklich am meisten verbessert von allen Disziplinen. Fällt halt nur noch nicht so auf, aber ich glaube, in seinem ersten Mitteldistanzjahr ist er keine Mitteldistanz unter 1,24 gelaufen. Und inzwischen reicht es ja so für eine 3,40er Pace. Und im Training läuft er schon auch echt stabilere Zeiten. So Richtung 3,20, 3,15 solide durch. Also ohne, dass er jetzt irgendwie schwerfällig aussieht. Und da hat sich echt einiges getan. Und ich glaube, das ist auch noch nicht zu Ende, die Entwicklung. Also
er ist konstant
eine 1,8, sich eigentlich am Verbessern.
Er ist jetzt eine 1,18 gelaufen und da hat er da gesagt, ihm sind da die Beine richtig um die Ohren geflogen, sehr, sehr früh schon. Und was ich gehört habe, also es hat mir ja vom Rennen so ein bisschen was mitbekommen über WhatsApp-Nachrichten von Leuten, die da waren, wegen Flo auch, dass Hannes auch mal irgendwie stand zwischendurch. Weiß nicht, ob das eine richtige Info ist oder nicht, aber also es sind auf jeden Fall die Beine halt komplett um die Ohren geflogen und dann wurde es noch eine 1,18, aber das zeigt ja auch, dass da eine Entwicklung da ist. Und ich meine, er hat ja noch einige Jahre, um sich da irgendwie so zu entfalten. Und ich meine, wie viele Stellschrauben gibt es da vielleicht noch? Auch mal das Thema irgendwie Kraftathletik und Co., wenn er mal vielleicht anfängt mit Leuten wie jetzt, keine Ahnung, wie Mika bei dir mit Korox oder sowas. Da ist ja dann beim Laufen auch noch, glaube ich, viel Potenzial. Also ich glaube, da kann schon noch richtig, richtig was nach vorne gehen. Und ich glaube, erstmal das Asset im Kopf zu haben, so wissen, okay, ich komme hier sowieso als Erster raus, egal wer auf der Welt hier mitschwimmt. Und dann mache ich das Ding mal Volley und dann gucken wir weiter. Das ist schon mal eine Eintrittskarte für ganz, ganz viel, glaube ich.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt so ein bisschen den Switch hinkriegen muss von den kleineren Rennen, sage ich mal. Also in den letzten Jahren hat er viel so kleinere Mitteldistanzen gemacht. Jetzt eben ein bisschen die größeren Rennen so anzusteuern, weil das ist teilweise, glaube ich, besser für ihn, wenn dann noch zwei, drei Leute mit um ihn rum sind und er halt da vielleicht so ein bisschen an der Aufgabe auch wächst. Und dann eben nicht alles alleine machen zu müssen auf dem Rad, hilft ja auch auf jeden Fall auch, vor allem wenn es 12 Meter Abstandsregel ist. Also mal gucken. Ja, ich denke, der wird seinen Weg machen und der ist ja auch einer, der den Prozess da sehr, sehr liebt und einen da mitnimmt, von dem her können wir da viel erwarten.
Und an der Stelle, Hannes, liebe Grüße, ich weiß also zu, dass du sicherlich zuhörst. Und was mich natürlich persönlich sehr, 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 sehr gefreut hat, dass ich Flo Angert mal wieder lächelnd auf einem Treppchen sehen konnte nach einem Rennen, auch wenn ich nicht dabei war. Aber das war, oh, ich war Radfahren am Samstag, habe das währenddessen immer natürlich verfolgt und hatte mit Kati WhatsApp-Standleitung, also mit Flo's Freundin. Und als ich das dann abgezeichnet hat, dass das wird und dass das mit Podium auch wird, da Alter, ist auch von mir echt, also ist mir ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Also nicht nur ein Stein, das war ein Felsen. Und das tat sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Ja, ist dann schon krass, wie es so ist, ne? Wenn man lange Zeit irgendwas hinterherrennt oder eine harte Zeit hat einfach und man mit den Leuten halt so persönlich so richtig nah ist, dann hängt halt echt einfach viel dran an so einem dummen Triathlon.
Ey, das nimmt dich mit. Also das ist wirklich das, wenn du bei so einer Person so nah mit dranhängst und da so viel miterlebt hast, und ich meine, wir waren irgendwie 2 Jahre auf allen Rennen, überall, waren irgendwie zweimal, drei, wir waren dreimal 3 Wochen in den USA und hatten irgendwie von 5. Platz St. George bis zum tiefsten aller Tiefpunkte, dann irgendwo Challenge Almere und keine Ahnung was, alles miterlebt, und ey, das nimmt dich mit. Also und zwar nicht nur über das Rennwochenende, sondern also da knabberst du dran. Das ist Thema für dich dann. Und dann ist das schon, ja, dann tut das sehr, sehr gut, wenn da mal wieder was aufgeht und man merkt so, ah, okay, komm, jetzt kann das vielleicht, jetzt kann das vielleicht so der erste Knotenlöser sein. Jetzt macht man irgendwie noch Chattanooga im September und dann, wer weiß, wie das dann aussieht. Ich meine, keine Ahnung, jetzt angenommen, Flo löst in Chattanooga ein Ticket für Hawaii nächstes Jahr, dann sieht die Welt halt von heute auf morgen komplett anders aus. Also weißt du, dann das ist halt krass, ne? Also jetzt, wenn du jetzt da ein Ticket löst, da ein Top-Rennen machst, dann kann die Welt halt von heute auf morgen anders aussehen.
Ja, das ist schon krass im Sport. So, was dann so ein, zwei Rennen halt dann ausmachen können. Ja, ich glaube, da geht es halt echt darum, dieses positive Mojo jetzt halt da mitzunehmen darüber. Und auch da wieder halt einfach vor allem Kopfsache, dass jetzt hoffentlich da auch eine gewisse Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit vielleicht halt dann noch wiederkommt.
Ja, ich würd mir nichts mehr als das wünschen. Ich glaube, das wissen alle. Machen wir da auch einen Haken dran.
Kurze Werbung.
Und heute wieder mit on board Naturafit, unser Partner für Premium-Nahrungsergänzung. Simon, Naturafit hat dich in deiner Karriere begleitet. Wenn du, pick mal 3 Adjektive raus, die für dich Naturafit gut beschreiben.
Boah, da überfällst du mich jetzt aber hier.
Ja, keine Adjektive. Beschreib mal
Aber
Naturafit in
ja.
drei Worten einfach.
Ich würde auf jeden Fall sagen, regional. Komme ja hier aus Nürnberg, aus der Nähe. Sind vor meiner Haustür sozusagen. Dann sauber. gerade was so Anti-Doping-Bestimmungen angeht und NADA und Kölner Liste, die ganzen Fachwörter hier, ist es natürlich super wichtig für uns Sportler, dass. Ja, dass das einfach alles stimmt, dass man weiß, was da drin ist, dass es getestet ist und dass es nicht verunreinigt ist. Und drittes Wort würde ich sagen, familiär, weil die immer super nett zu mir waren, sind auch geführt vom Uli, seine Frau, die Caro, macht die Kommunikation mit uns und haben, der Uli hat das von seinem Dad übernommen, aus der Garage aufgebaut. Und ja, einfach ein super sympathisches Unternehmen.
Und bei Naturafit findest du wirklich alles, was du im Nahrungsergänzungsbereich brauchst. Von Mineralstoffen über Vitamine, Omega-3-Fettsäuren, Fettsäuren, Pflanzenstoffe, Aminosäuren, Enzyme, Probiotika und, und. Das hört sich alles sehr kompliziert an, aber Naturafit denkt mit und hat auf der Website auch einfach Anwendungsbereiche: Immunsystem, Beauty, Anti-Aging, Leistungsfähigkeit, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Muskeln, Knochen, Schlaf, Nerven, Psyche, Sport und. Das heißt, ihr findet euch da sehr gut zurecht auf naturafit.de, und für alle, die beim Sport auch mal ein bisschen Energie währenddessen brauchen und nicht nur sich morgens und abends um Nahrungsergänzung kümmern wollen. Es gibt auch einen Sportausdauerdrink, den könnt ihr in die Flasche packen, und den gibt es auch zum Mitnehmen für unterwegs. Das heißt, mit Naturafit seid ihr rundum gut aufgestellt, und mit dem Code BuddyTalk gibt es 15% auf unseren Nacken. Naturafit.de.
Werbung Ende.
Mika, was machen Sachen? Du in Darmstadt, in deiner
Ja.
Höhle, nicht in Frankreich.
Ja,
Was ist da los? Nimm
der
uns.
Rückblick geschafft. Ausblick ist das Wochenende, kommt jetzt gleich, aber dazwischen vielleicht noch kurz zu mir. Genau, es geht nicht nach Frankreich für mich. Boah, jetzt wo ich die ersten Bilder sehe, ja, ist schon sag ich mal, der professionelle Teil in mir ist entspannt. Also da muss ich sagen, bin ich echt 100% überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist, dass ich hier bin. Auch der, ja, auch so, also ich kann es auch gerade echt einfach genießen, jetzt mal hier zu sein. Von daher alles cool. Aber so der, ja, irgend so ein Teil in mir, halt einfach so der, keine Ahnung, also es ist halt einfach eine geile Gegend da. Da war ich halt Anfang 2023. Ist schön. Und da weiß ich natürlich jetzt auch, alle kommen dann wieder zusammen. Die treffen sich untereinander. Da hätte ich schon halt auch Bock drauf. Aber ja, wie gesagt, ich habe es im letzten Podcast haben wir am Ende, wo ich dabei war, am Ende kurz drüber gesprochen, wie es jetzt weitergeht. Ja, und wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, jetzt halt rauszunehmen, weil kurz da nochmal, wer es jetzt
nicht mehr auf dem Schirm hat. Also ganz kurz, wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie es weitergeht, sondern nur, dass ihr euch zusammensetzt und überlegt, genau, wie es weitergehen kann und dass es verschiedene Optionen gibt und ihr die mal durchdenken müsst. Magst du uns mal da kurz mit reinnehmen, welche Optionen letztendlich dann wirklich am Tisch waren, welche Optionen ihr durchdiskutiert habt, was wofür gesprochen hat, was dagegen und warum es jetzt die Lösung ist, die es jetzt ist, ohne Frischüs weiterzumachen?
Ja, ja, also es ist erstmal ganz am Anfang vom Jahr vielleicht dahin gesprungen, T100-Vertrag sieht so aus, man muss in Summe 5 Rennen bestreiten, davon muss man Singapur und Katar machen, also das erste und das letzte Rennen. Wenn nicht, muss man da zumindest attenden. Und in die Wertung kommen auch quasi 5 Rennen. Das heißt 4 Rennen plus das Grand Final. Man kann alle Rennen machen, dann zählen aber trotzdem nur die 4 besten Ergebnisse plus das Grand Final. Das heißt, das Grand Final zählt immer und das Grand Final zählt auch 1,5-fache Punktzahl. Ja, von daher, da geht's dann echt nochmal um viel. Und ich meine, jetzt habe ich schon 4 Rennen. Das hatten wir am Anfang der Saison auch noch nicht so richtig geplant. Da war geplant, Singapur und dann den US-Block zu machen, also San Francisco und Vancouver. Und dann wollten wir halt weiterschauen, wie es mir geht, wie es bisher gelaufen ist und so. Und dann entscheiden, wie wir halt weitermachen. Jetzt war es quasi so, der Bonus, dass wir London auch noch mitgenommen haben, das halt auch wieder top lief und ich jetzt quasi schon 4 Rennen habe und faktisch nur noch Katar machen müsste, um A, den Vertrag zu erfüllen und B, ja, trotzdem in der Serie halt möglichst weit oben zu sein. Ja, und das haben wir jetzt halt einfach echt so als Luxussituation gesehen, um halt zu gucken, okay, weil ich meine, ganz ehrlich, auch da ein Teil von mir würde jetzt halt am liebsten einfach jedes Wochenende ein Rennen machen oder halt jedes T100-Rennen mitnehmen, was ja auch was auch völlig okay wäre. Ich glaube, da könnte ich trotzdem in Katar noch sehr gut performen. Vielleicht nicht bei 100%, aber schon sehr, sehr nah an 100%. Weil ich meine, die sind ja jetzt nicht jedes Wochenende, die sind jetzt eigentlich immer ziemlich genau 4 Wochen dazwischen. Jetzt mit Fréjus, dann Valencia oder Oropesa de Mar, wo es jetzt ist. Dann Wollongong, dann Dubai, dann Katar sind immer plus minus 4 Wochen. Von daher so, dass man es eigentlich gut machen könnte. Aber genau, als wir uns dann zusammengesetzt haben, ging es halt nicht nur um 25, sondern halt auch schon um 26. Und halt generell immer so ein bisschen größerer Blick halt. Thema Gesundheit, Thema Prophylaxe, Thema Langfristigkeit von der Karriere, wie wir das halt auch im Blick haben können und da halt mal eine Entscheidung treffen können. Und ja, dann haben wir es halt so durchgesprochen und sind das quasi von hinten angegangen jetzt bei der Entscheidung, weil ja, also da haben wir oder habe ich mich auch vor allem echt schwer getan. Hatte ich auch mit Simon mal dann drüber telefoniert so. Und letztendlich sind wir es so angegangen, wie kann ich in Katar möglichst fit sein mit dem Approach. Weil wie gesagt, da geht es jetzt eigentlich nur noch drum für mich. Und da ist faktisch, dass ich dann davor nochmal gern halt einen richtigen Trainingsblock setzen möchte. Und da haben wir das quasi von hinten so durchgesponnen. Und dann macht es eigentlich Sinn, jetzt eine Pause zu machen, ein bisschen Luft dran zu lassen und dann quasi einen neuen Aufbau zu starten mit dann eben Katar als Highlight. Was das jetzt genau bedeutet auf dem Weg dahin, da idealerweise wäre es halt jetzt Frejus auslassen, Valencia wahrscheinlich auch noch auslassen. Da muss ich halt gucken, wie ich jetzt, wenn ich dann wieder ins strukturierte Training einsteige, wo ich auch noch kein festes Datum habe, auch da gucken wir jetzt so, wie ich mich fühle und so. Ich trainiere jetzt auf jeden Fall auch weiter, aber jetzt halt nicht irgendwie auf Zwang oder so. Und auch mal bewusst ein bisschen im Kopf halt abschalten und eher so nach Lust und Laune. Ja, und dann testen wir halt irgendwann einfach wieder an und gucken dann relativ spontan wahrscheinlich mit Valencia. Aber ich schätze, dass es da noch eher nichts wird. Einfach, dass ich mir jetzt halt auch nicht einen Stress mache. Und dann wäre eigentlich das Wollongong-Rennen echt gut gelegen, das nochmal zu machen. Und dann einen neuen Block oder halt nochmal den finalen langen Block Richtung Katar zu setzen. Da ist halt jetzt die Sache, dass Wollongong halt ja echt nicht gerade um die Ecke ist und halt mit einer ziemlich krassen Reise verbunden wäre, wo halt auch wieder dann Trainingszeit verloren ginge, durch die lange Reise, durch das Jetlag und so Geschichten. Von daher sind wir uns noch nicht sicher, ob Wollongong oder Dubai, weil prinzipiell würde ich schon ganz gerne nochmal ein Rennen vor Katar machen, einfach A, um diesen neunten Platz aus Singapur noch zu verbessern, hoffentlich. Und B, halt, ja, ich meine, ich habe ja auf jeden Fall da auch Bock zu racen, so. Ja, von daher wissen wir das da noch nicht ganz genau, welches es davon wird. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass ich Mitte Dezember nochmal richtig fit sein will. Und zwar so fit, dass ich danach auch nicht in ein Loch falle, auch mental, weil ich mich bis dahin jetzt irgendwie durchgeboxt habe. Wie gesagt, ich glaube, das könnte ich. Auch physiologisch wäre das glaube ich, möglich. Aber es wäre auf jeden Fall ein Risiko, dass es bis dahin zu schaffen, plus B, dass ich halt nicht danach dann in ein Loch falle, sei es mental oder sei es dann doch durch irgendeine Verletzung oder sowas, und dann halt erst im Februar, März wieder richtig einsteigen kann, wenn im März die Saison schon wieder losgeht, die T100-Saison. Ja, genau, von daher ist quasi so der Plan, Katar zu machen, da zu peaken, aber danach jetzt nicht einen Monat lang erstmal eine Offseason brauchen, sondern halt dann auch 2-3 Wochen ein bisschen runterfahren, aber dann auch wieder ins Training einsteigen. Und generell muss man halt sagen, dadurch, wie jetzt die Saison mittlerweile sich entwickelt, wie gesagt, wie auch bei der WTCS ja sehr früher Start, sehr spätes Ende, ist diese klassische Makroperiodisierung, die man aus der Jugendzeit noch kennt, mit letztes Rennen irgendwie im Juni oder Juli, so letzter Deutschlandcup, dann ist gar nichts bis November und dann fängt man im November an zu trainieren, trainiert den ganzen Winter und dann geht es in Forst los im Mai und da hat man 2-3 Rennen so im Sommer über. Ist ja was ganz anderes als jetzt heutzutage, wo du halt immer so relativ gut sein willst, übers Jahr hinweg. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt halt in dieser Luxussituation bin, einfach echt Top-Rennen bisher gehabt zu haben, wollen wir diesen, das jetzt mal bewusst unterbrechen, dem Körper ein bisschen Ruhe geben, um halt ja auch langfristig da noch halt immer eine Schippe drauflegen zu können und halt nicht so von einem Rennen zum nächsten zu hetzen, sondern da halt das wirklich bewusst sauber halt alles aufbauen zu können.
73 WM spielt keine Rolle bei dir? Falsche Frage.
Ja, auch das ist wahrscheinlich nicht. Aber auch das hängt jetzt halt noch ein bisschen ab mit, ob es Wollongong wird oder ob es Dubai wird. Wäre beides halt ziemlich schwierig, das zu kombinieren. Halt auch vor allem wegen der Reiserei. Ist noch nicht 100% entschieden. Ich meine, ich habe die Quali von Zell am See letzten Jahr. Aber wahrscheinlich geht der Fokus jetzt wirklich auf rein T100 die Saison.
Aber das heißt auch, du planst mit einer T100-Saison nächstes Jahr auch schon?
Wahrscheinlich ja. Ich meine, da haben wir wirklich noch gar keine Infos, wie da Verträge aussehen sollen, ob es überhaupt noch Verträge gibt, wie viele Rennen es da geben wird. Wobei die haben gesagt, sie wollen 10 Rennen machen. Aber auch wie das finanziell und so weiter geht, da haben wir noch keine Infos. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, sagen wir mal so. Wie gesagt, ich meine, jetzt gerade bin ich da ja absolut konkurrenzfähig. Glaube auch, dass ich da.
Ja, passt schon.
Das auch noch sehr gut.
Du kommst mit.
Ja, nee, ist okay und macht dementsprechend halt auch Bock. Und da, glaube ich, kann ich nächstes Jahr auch nochmal gut dann was verbessern in den Disziplinen. Von daher ja, plane ich damit, aber jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich habe da jetzt noch keine ganz konkreten Pläne, das und das so, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, und das Einzige, was wir wissen, dass das schon im März losginge mit Australien. Und selbst wenn ich das Rennen auslasse, dann kommt im April wahrscheinlich schon das nächste wieder mit Singapur. Ja, also Fakt ist, so eine richtig ewig lange Offseason wird es auf jeden Fall nicht geben. Und deswegen müssen wir uns die halt mal nehmen. Einfach, ja, weil ich meine, da muss man auch nicht drum herum reden. Es ist halt einfach High-Performance-Sport und jetzt nicht Gesundheitssport. Man bewegt sich schon immer echt eng am Limit. Und wenn wir jetzt die Chance haben, da mal kurz mal Luft holen zu können und den Körper mal ein bisschen eine Pause zu geben, dann möchte ich es auch jetzt noch nutzen, weil wie gesagt, ich will den Sport jetzt ja nicht nur noch 2 Jahre lang machen.
Luft holen bedeutet gerade im Moment was? Also wie viel Luft holst du wirklich? Oder ist es einfach nur, okay, wir machen trotzdem 20 bis 24 Stunden und nur halt ein bisschen weniger Intensität? Also wie viel Luft ist da gerade wirklich?
Ja, ist vor allem mentale Luft. Stunden kann ich jetzt gar nicht sagen. In so Phasen mach ich nichts mit Training Peaks.
Aber hast du einen Trainingsplan gerade?
Nee, habe ich nicht. Ich bin mit Ben trotzdem im Austausch und es ist eher so, dass er mir so teilweise Obergrenzen gibt, so was ich halt nicht machen oder was ich halt nicht überschreiten soll. Aber das ist, das ist sehr, 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 sehr lose gehalten.
Eine kurze Zwischenfrage. Ist eine Obergrenze dann, okay, maximal 3 Stunden Radfahren oder maximal eine Stunde so laufen?
Einzelne,
oder?
Ja, genau. Es sind so einzelne, in einzelnen Trainingseinheiten. Und da geht es eigentlich nur um maximale Lauflänge und maximale Radlänge. Dass ich jetzt nicht 10 Kilometer schwimme, das ist ihm auch bewusst. und generell weiß er eigentlich auch, dass ich das gut im Griff habe.
Kannst du mal, aber Mika, ja, kannst du mal so richtig Double Swim Days hinlegen, also wirklich zweimal 6K.
Ja, das habe ich ja mal eine Zeit lang gemacht, als ich eine Verletzung hatte, 2022 oder so, und es hat halt auch nichts gebracht, so gefühlt bei mir. Von daher, ja, passt das so und da gucke ich jetzt einfach hier in Darmstadt, ist jetzt halt wieder mega mit dem Freibad. Das nochmal ausnutzen. Athletiktraining mache ich gerade relativ viel, so Krafttraining, da so ein paar neue Sachen ausprobieren. Da merke ich halt auch so, wenn man jetzt mal mehr Energie hat oder weniger anderes Training, dementsprechend mehr Energie, macht sowas auch viel mehr Spaß, als wenn man immer schon völlig angenockt ins Gym geht. Und da kann ich jetzt da mal so ein paar Sachen ausprobieren. Ja, und was mir schon schwerfällt, ist halt, ja, da so wirklich halt jetzt nicht so im Performance-Gedanken zu denken, sondern ich denke dann schon doch immer, oh, wie könnte ich das noch übertragen, da probiere ich hier noch was aus, da mal irgendwie eine andere Satzzahl oder so Geschichten. Da denke ich mir auch, gut, so bin ich halt, das probiere ich jetzt auch nicht auf Krampf abzustellen, aber halt sowas wie beim Radfahren ohne Garmin zu fahren und sowas, das mache ich jetzt dann schon mal ganz gern. Aber wie gesagt, alles schon noch mit Kopf eingeschaltet, weil da so ganz ausschalten kann ich den da halt doch nicht und denke dann doch zu viel noch in diesem Performance-Ding. Aber ich probiere es zumindest jetzt so wenig wie möglich zu machen.
Ja, lieber ohne Garmin, nicht, dass Ben die 10 Stunden noch sieht.
Wie die Radfahrer, die manchmal dann nicht keine 6 Stunden auf Malle fahren dürfen von ihrem Coach, sondern nur 4 Stunden, sondern fährt die Gruppe nochmal am Hotel vorbei und dann wird der Computer abgedrückt, dass der Coach, ja, sieht man, ist wieder zurückgefahren und wenn nochmal 2 Stunden ohne Hochladen gefahren.
Obwohl, ups. Die Radfahrer sind doch eher, dass sie weniger machen, ne?
Ich weiß gar nicht, in welchem
Sprinter wahrscheinlich, die wollen keine 8 Stunden im Sattel sitzen. Aber
ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast habe ich das mal gehört, dass es wohl ein Ding ist, wenn manche Coaches oder manche Teams sind halt da super strikt und es ist mega unhandlich und dann, wenn da einer von so einer Truppe mitfährt, dann ist es so, ja, ey, scheiße, wir müssen irgendwie nach 4 Stunden halt bei mir im Hotel wieder sein und dann fährt man die Route halt so, dass man da im Hotel nach 4 Stunden vorbeifährt und dann wird er mal kurz abgedrückt, dass der Coach auch sieht von der Route, okay, man ist wieder heimgekommen. und habe die Route zu Hause beendet quasi. Und dann wird halt weitergefahren. Und ja.
Geiles Vertrauensverhältnis, ne?
Ja, finde ich super. Stark. Das ist richtig gut.
Vor allem, ich lasse mir ja noch eingehen, dass man mal eine geile große 6-Stunden-Loop macht. Aber so nach 4 Stunden im Hotel dann nochmal los für 2.
Ja, genau, nochmal so diese Runde, die man immer ranhängt, so diese halbe Stunde, die man dann noch 2-mal fahren muss.
Oh. Naja.
Aber ist auch interessant, keiner will freiwillig mehr schwimmen, ne?
Da
macht sich niemand Sorgen.
Nicht unbedingt. Aber ich muss sagen, Schwimmen ist auch das, was sich immer am geilsten eigentlich anfühlt, wenn man es noch beibehält. Also jetzt nicht direkt nach der Offseason, wenn man da wenig trainiert und halt lange nicht geschwommen ist, dann fühlt es natürlich kacke an. Aber wenn man jetzt in richtig guter Schwimmform ist und dann einfach das andere Training oder alles Training ein bisschen runterfährt, und dann finde ich, merkt man beim Schwimmen den krassen Unterschied. Man springt ins Wasser und ist einfach frisch und ich habe gerade so ein geiles Wassergefühl irgendwie, nicht so dicke Arme. Vielleicht hängt es auch noch ein bisschen mit der Höhe so zusammen jetzt, aber im Schwimmen fühle ich mich gerade einfach so gut. Und dann, wenn halt hier noch Freibad ist, ich habe eigentlich immer eine Bahn für mich alleine, dann schön die Sonne drauf. Das bockt schon.
Schön 8 Grad und Sonne.
Ja. Aber dann so nach 5 Kilometern reicht es dann auch meistens.
Ja. Wir haben gerade voll den Struggle, weil wir können immer in der Früh, also es sind echt immer viele Athleten hier in Nürnberg, aber die können in der Früh vor der Öffentlichkeit im Freibad schwimmen. Aber 7.30 Uhr, Becken hat nicht mehr als 23 Grad. Das heißt, die schwimmen sowieso mit Neo.
Ja.
Aber hey, jetzt gerade aktuell 8, 9 Grad, das ist schon echt das Krise. Richtig,
ja, und dann ist Freibad übel scheiße. Also ich mag auch eigentlich, wenn ich jetzt in Wolfsburg bin, gehe ich auch immer noch ins Hallenbad. Weil Freibad so, da hat das, glaube ich, 24,5. Also zwischen, ich sag mal, je nach Wetter zwischen 24,0 und 24,9. Und das finde ich die schlimmste Temperatur. So, das ist mit Neo zu warm und ohne Neo halt zu kalt. Und selbst wenn man dauerschwimmt, ist das irgendwie eklig, wenn es dann draußen nicht komplett die Sonne ballert. Das ist, Und ja, dann, finde ich, fühlt man sich auch so kacke im Wasser, wenn man so ein bisschen fest halt im Oberkörper ist. Also da habe ich auch diesen Corona-Winter, wann war denn das, von 2022 auf 23 oder so, als die Becken hier so kalt waren. Da habe ich auch gefühlt null Fortschritt im Schwimmen gemacht, weil ich, da hat er das Hallenbad bei uns, glaube ich, 24,0. Oh. Ja, und da habe ich halt auch immer so latent gefroren, aber dann willst du halt auch nicht den ganzen Winter im Neo überschwimmen. Viele hatten dann diese Halbneos, aber das ist halt auch nicht so geil irgendwie für die Wasserlage, habe ich mir gedacht. Und dann war das irgendwie immer nur ein Pain und man hat gefühlt so 20% mehr Energie noch verbraucht. Einfach halt, weil der Körper die ganze Zeit am Hochheizen so ein bisschen war. Also das ist einfach kacke und da bin ich echt froh hier um die Schwimmsituation in Darmstadt.
Ja, das ist halt so eine Ekeltemperatur, wo dir nicht kalt wird und du denkst eben, jetzt sind meine Finger kalt und mein Gesicht ist kalt, sondern die wird so von innen raus kalt, die Kälte breitet sich so aus und dann gehst du so nach, weiß nicht, 3-4 Kilometer halt aus dem Wasser und dann wird dir einfach 2 Stunden nicht mehr warm, auch zu Hause nicht.
Ja, voll. Voll.
Um da jetzt hier eine gute Überleitung hinzubekommen. Wer da überhaupt kein Problem damit hat, und ich weiß bis heute nicht wie, ist Henry.
Ja, ey, auch den Winter hier in Darmstadt, da war der noch hier, das war auch, den hat es gar nicht gejuckt irgendwie.
Ja, in Namibia auch immer, da ist es auch so kalt.
Stimmt.
Und wirklich, also der hatte gefühlt immer weniger Körperfett als ich, aber der hat da keine Probleme gehabt, der konnte da richtig gut schwimmen. Jeder andere mit Neo, er ohne. War krass auf jeden Fall. Und
Es erklärt auch, warum er, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der Stützpunkt in Freiburg hat ja einen Instagram-Kanal und heute waren die sind in Livigno und er war, glaube ich, komplett im Bach drin und alle anderen saßen auf dem Stein und haben hier Kältebad gemacht. Also der ist Übertreiber auf allen Ebenen.
Ja genau, alle mal reinfolgen, LLZ Freiburg. Ich glaube, morgen machen sie wieder Takeover, also quasi heute, wenn wir rauskommen.
Die Boys.
Ben Bettin, Erik Diener, Henry Graf. Ist auf jeden Fall sehenswert.
Ja.
Naja, aber meine Überleitung sollte ja eigentlich auf das French Riviera-Rennen hinleiten am Wochenende, weil Henry ist am Start. Und er hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Der war jetzt 2 Wochen Livigno. Und am Wochenende ist ja nicht nur T100, sondern auch WTCS. Das heißt Doppelschlag. Und was Henry zu sagen hat, würde ich sagen, hören wir uns schnell an.
Also, hallo in den Buddy Talk. Grüße aus Livigno. Hier läuft soweit gut. Wir haben jetzt die 2. größere Trainingswoche fertig und jetzt geht bei mir das Tapern los. Also jetzt wird es deutlich entspannter Und ja, das Training lief insgesamt echt richtig gut. Also war, denke ich, jetzt bis jetzt so mein bester Trainingsblock dieses Jahr eigentlich. Für Frigis speziell, ja, bin ich mir ein bisschen unsicher. Ist die Frage, wie frisch ich dann schon bin oder ja, wie es jetzt sich das Training auswirkt. Wir haben jetzt halt nicht mega viel super schnelle Sachen gemacht. Aber ich denke mal, gerade für den Rest der Saison mit dann nur noch olympischen Distanzen zahlt sich das hoffentlich ganz gut aus. Aber ja, trotzdem denke ich auch, dass Frigis, wenn alles klappt mit der Höhe und so, schon gut werden könnte. Und da hoffen wir da wieder ein gutes Rennen, um einen dritten guten Score für die Weltserie eben einzubringen, da man da dieses Jahr jetzt quasi drei Scores plus dann das Finale einbringen kann. Und ich bis jetzt nur zwei habe. Und ja, dann sehen wir mal. Ich denke, Frigis ist halt leider jetzt nicht so ein spannender Kurs. Radfahren hauptsächlich an der Promenade, Wendepunktkurs. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch mit Alexi und Hayden Wild wieder im Rennen eher auf eine Laufentscheidung hinausläuft. Dann muss ich mal sehen, wie schnell die Beine da sind. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Und Livigno hat richtig Spaß gemacht hier mit den Jungs. War echt ein cooles Trainingslager und ging sauschnell vorbei. Und ja, dann mal sehen, was geht am Wochenende. Also bis dann. Schöne Grüße. Ciao.
Top. Vielen Dank für die Nachricht. Insgesamt kurze Abriss. T100. Streckenlänge ist klar. Sonntag. Dann das Kurzdistanzrennen ist ein Sprint. Und generell sind wirklich sehr, sehr viele Athleten am Start. Also eigentlich alles, was Rang und Namen hat. Außer natürlich Mr. Not. Und ich finde irgendwie dadurch, dass jetzt schon so viele Rennen waren, ist man nicht so richtig hyped. Aber objektiv betrachtet ist es schon eine geile Sache. So T100 und WTCS an einem Ort. Also ich freue mich schon aufs Wochenende.
Ja, ich wäre auch echt, auch deswegen wäre ich halt gern vor Ort, so einfach um das mal zu erleben. Sollte ja in Valencia dann auch passieren, da ist jetzt ja dann nur T100, aber in Wollongong wird es auch wieder so beides zusammen. Die hatten uns auch in London gesagt, T100, als sie noch nicht das Ersatz für Valencia hatten, dass sie als erstes jetzt auf World Triathlon zugehen werden und probieren, sich da irgendwo anzuhängen. Also ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Jahren auch häufiger noch so sein wird. Ja, und da hätte ich jetzt halt einfach mal Bock gehabt, so wie halt dann da so die Vibes sind, das bisschen mitzuerleben. Aber gut, wie gesagt, gibt ja noch hoffentlich da ein paar mehr Chancen. Ja, und ich glaube, ja, nicht nur von Athleten ist ja viel los, sondern ich glaube auch Fans wird da endlich mal, glaube ich, richtig gut. Ich meine, London war auch schon wieder echt geil. Aber halt durch diese Halle hat es dann doch nochmal so ein bisschen komisches Feeling gehabt. Also hatte auch ihre positiven Sachen, weil es halt dann wirklich sehr, sehr laut war teilweise. Aber das ist halt echt so klassisch Triathlon für mich, so stelle ich mir das davor, schön an der Meeresküste, mit, glaube ich, echt super vielen Fans in Frankreich, die auch ziemlich Triathlon begeistert sind, mit auch super starken Franzosen am Start. Also ich glaube, das wird ein richtig cooles Triathlon-Wochenende.
Ja, auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, gibt ja auch ein paar Leute, die sich beides gönnen, also nicht nur den Samstag oder den Sonntag. Ich glaube, Morgan Pearson und Hayden Wild und Taylor Spivey, glaube ich, machen das Doppel. Das heißt, zuerst den T100 und dann am Sonntag das Sprintrennen.
Ja, das, Simon? Das ist die Frage, geht das gut?
Ich wollte nichts sagen.
Ah ja, du hast so angesetzt.
Achso, nee. Aber ja, ich werf mal für diese Frage in den Raum. Geht das gut?
Bei Hayden mache ich mir keine Gedanken. Bei Morgan physiologisch auch nicht. Da kann eher sein, dass er sich verfährt oder sowas.
Oder mit Ratschen läuft.
Oder in der Abfahrt stürzt, weil er sich die zu wenig angeguckt hat und weil die ja relativ technisch ist. Oder was, ja, ich meine, wie gesagt, ich war da ja, also für einen Amerikaner sind da schon ein paar mehr Kurven, als die zu Hause gewöhnt sind. Aber ja, physiologisch ist, glaube ich, auch relativ robust. Wo es mich tatsächlich wundert, ist bei Taylor, die ja doch auch ab und zu mal schon so ein bisschen Überlastungsprobleme hatte, sei es muskulär, sei es Sehnen oder sowas. Boah, und das ist natürlich schon nicht ohne. Ja, aber bin ich mal gespannt, wie sie sich schlägt. Aber wie gesagt, also Hayden, mache ich mir gar keine Gedanken. Zumal, da können wir jetzt ja auch ein bisschen so in Preview beim Kurzdistanzrennen übergehen, ist ja die Radstrecke da bei denen im Vergleich zu uns bei der T100 auch sehr unspektakulär und einfach. Das heißt, das Rennen für Hayden, Samstag früh ist das T100-Rennen, ja, wo er je nachdem, wie es läuft, vielleicht beim Laufen dann schon ein bisschen rausnehmen kann. Und dann am Sonntag ist halt ein hartes Schwimmen, da muss er halt echt gucken, ob er mitkommt. Und auf dem Rad dann sehr flach, wo er sicherlich auch arbeiten muss, wenn es Leute wie Henry und Matt Hauser halt vorne Gas geben. Aber er wird ja jetzt eher nicht als Einziger arbeiten müssen und kann sich dann vielleicht auch ein bisschen verstecken. Ja, und dann ist halt nur noch der 5-Kilometer-Lauf, ne? Sprintdistanz, oder? Ja. Da halt der 5er hinten drauf. Also wenn es einer schaffen kann, dann eher auch trotz seiner vielleicht noch nicht 100% Form, denke ich.
Boah, ich glaube, es wird schon spannend.
Ja, also ich meine, Hayden hat ja in der Vergangenheit auch schon häufiger bewiesen, dass er mal vorne nicht in der Gruppe sitzt. Und jetzt, wenn man sich halt vorstellt, mit ein bisschen weniger Spritzigkeit, weil halt dann doch irgendwie 3 Stunden Renndauer von einem Samstag drinstecken. Boah, keine Ahnung, auch mit der ganzen Geschichte jetzt hier mit Schulter und allem drum und dran, ich halte es fast für wahrscheinlicher, dass er im Schwimmen da nicht mitkommt. Also ich glaube, wenn er zum Laufstart dabei ist, dann denke ich, dann ist die Sache klar so, ne? Dann ist es jetzt nicht überraschend, ja, wenn er da vorne Alex ist oder auf dem
und Matt Hauser, die muss ja auch erstmal schlagen, ja.
Ja, aber zumindest so auf dem Podest, ne? Also, aber ich sage jetzt mal, die Chance, dass er nicht dabei ist, ist mindestens genauso groß und dann wird er halt irgendwo im Niemandsland wahrscheinlich finishen.
Ja, ich denke, mein Call ist sogar fast, dass er mehr Sekunden Rückstand hat als bei der T100 in London.
Ja, das denke ich auch, ja.
Ich dachte zuerst, es ist olympisch, es ist Sprint. Aber verhältnismäßig wird er auf jeden Fall mehr haben. Also bei einem 1,5 Kilometer Schwimmen hätte ich gesagt, er kriegt eine Minute auf der Kurzdistanz. Bei Sprintdistanz denke ich, würde er aber wahrscheinlich auch 40 Sekunden vielleicht kriegen. Also wenn er gut schwimmt, sage ich mal, kommt er mit 30 Sekunden Rückstand raus oder 35. Und dann ist es noch nicht zu spät, dass er zufährt. Allerdings habe ich im Vorgespräch schon gesagt, dass Henry inzwischen schon fast ein Faktor geworden ist, wenn der im Rennen dabei ist, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Gruppe durchgeht, weil der wirklich eine unglaublich starke Schwimm-Rad-Kombi hat. Also laufen auch, aber vor allem eben Schwimmen und Radfahren ist wirklich schon Weltspitze. Und
aber wieso geht dann wegen Henry eine Gruppe durch?
Ja, weil der einfach alleine das Rennen verändern kann, dass es schneller wird vorne. Also der fährt so schnell, vor allem der ist groß, 80 Kilo, 420 Watt Schwelle wahrscheinlich. Wenn der drauf drückt, dann ist noch Motorrad mit dabei. Du kannst halt auf dem Rennrad kaum schneller fahren dahinter. Also Hayden Wild kann jetzt nicht auf einmal 600 Watt für 3 Minuten fahren. So. Du musst ja irgendwie die Lücke schnell zubekommen, weil steady gegen eine Gruppe vorne, die gut arbeitet, machst du keine Sekunden gut. So.
Und ich meine, er braucht ja auch noch 4-5 andere, ne?
Ja, aber die hat er vor allem halt mit Matt Hauser. Und da ist halt die Sache, die wissen, okay, da sind vielleicht 10 Leute, von denen 5 eigentlich immer mit in dieser Gruppe sind, dann müssen da auch nicht so viele Absprachen passieren wie hinten, wo sich erstmal alles sortieren muss, alles ist ein bisschen hektisch, du musst gucken, wer will jetzt wirklich fahren, wer fährt vielleicht nicht, dann gibt es da ein bisschen Gespräche, während vorne, die sind halt direkt vorne, die sind wieder direkt vorne, die kennen sich untereinander. Und dann ist halt direkt dann wird da auch nicht groß diskutiert und allein diese paar Diskussionen und ein bisschen angucken, wenn die halt vorne direkt voll drauflatschen und wie gesagt, Matt Hauser auch über 80 Kilo, auch saustark, hat halt auch Bock zu arbeiten, weiß, er muss auch arbeiten, um halt einen Alex und einen Hayden auf Distanz zu halten. Also da bin ich auch jetzt nicht nur für das Rennen, sondern auch so ein bisschen perspektivisch, da kommen schon ein paar echt starke Swimbiker durch auf der Kurzdistanz, wie sich da auch so Richtung LA die Dynamiken entwickeln werden.
Ja, also ich sag mal, bei dem Rennen jetzt, ich habe mir den Kurs ein bisschen angeguckt, ist jetzt nicht mega spektakulär, also es sieht aufs Erste aus, als würde da alles zusammenkommen und es eine Laufentscheidung werden, aber ich denke trotzdem, dass es nicht, also die Wahrscheinlichkeit, dass es hart wird für so einen Hayden, die Lücke zu schließen, ist halt schon sehr hoch. Und dann bist du natürlich trotzdem also vorne trotzdem im Vorteil. Dann hast du ein bisschen weniger investieren müssen und die sind alle so ähnlich stark auf 5 Kilometer, dass es dann vielleicht sogar schon reicht, dass Hayden am Ende dann nicht am Podium ist. Aber ja, bei ihm würde es mich halt echt auch nicht überraschen, wenn er es schafft und dann trotzdem halt irgendwie Zweiter, Dritter wird. Aber mein Gefühl ist, dass er nicht gewinnt. So, vor allem eben mit dem Samstag in den Knochen.
Aber denkst du, Alex gewinnt oder eine aus der Spitzengruppe?
Ja, das Ding ist, Alex schwimmt halt auch verdammt gut. Also man vergisst es immer, weil er halt so an sich ein Läufer ist, wenn man ihn anguckt. Aber teilweise ist er auch schon in der Spitzengruppe aus dem Wasser gekommen. Ich glaube jetzt auf einem Sprintrennen mit dem Beachstart und so, mit im Meer schwimmen, das liegt ihm nicht ganz so gut. Deswegen denke ich, dass er nicht von Anfang an drin sein wird. Aber der hat es schon oft geschafft, dass er es dann zufährt. Das Ding ist natürlich, er ist jetzt nicht so mega krass im Racing drin. Er hat erst Toronto Super League gemacht, aber das hat er auch direkt gewonnen. Und da war es war echt gut besetzt. Also ja, ich meine, der hat so eine Klasse auch. Der ist Olympic Champion und hat einiges drauf. Aber ich denke trotzdem, wenn vorne so 12 bis 15 Leute sind, dass er dann nicht dabei sein wird. Also das kann schon gut sein. Ich meine, so ein Miguel Hidalgo, der hat auch das Interesse, dass es vorne schnell wird und kann auch super schnell schwimmen. Also das, ja, denke ich, wird ein spannender Kampf.
Hast du was zu seiner Schwimmform mal gehört? Wie jetzt ist nach London Marathon, nachdem er dann ja noch, ich weiß gar nicht, ob das öffentlich ist, aber beim Laufen auch dann ein bisschen rausnehmen musste. Wie viel er jetzt im Schwimmen machen konnte. Und
ich glaube, er hat schon gesagt, dass er eine Verletzung hatte. Ich glaube, er hatte einen Mittelfußödem nach London.
Könnt ihr das bitte unbedingt checken, noch bis morgen früh, weil sonst müssen wir das piepsen.
Ja, ich meine, dass er was auf Insta geschrieben hat. Das wird jetzt nicht backfeiern, also ich sag mal,
um auf Nummer sicher zu gehen, ne? Weil
wir können das hier raushauen. Aber gut, also ich denke, der hat ja auch während der Marathon-Vorbereitung nicht komplett auf Schwimmen verzichtet, sondern ist immer weiter geschwommen. Und Toronto Super League, man gewinnt auch so ein Super League-Rennen nicht, wenn man im Schwimmen nicht fit ist, weil da werden schon so Schwächen dann halt ziemlich schnell offengelegt. Und da hat er sich auch gut verkauft. Also ich denke, er wird es wahrscheinlich nicht in seiner Top-Schwimmform sein wie letztes Jahr in Paris, aber er wird auf jeden Fall in Schlagdistanz sein.
Wer sind von den Germans dabei?
The Germans, also Henry mit bestem Ranking, Start Nummer 7. Dann haben wir noch Valle Werns auf 21 und ich glaube, dann wird es schon dünn.
Startet Erik?
Ne, genau, also die beiden sind die einzigen zwei. Okay. Erik ist leider aus dem Ranking rausgefallen und hat gerade keine Chance mehr, auf die WTS-Startliste zu kommen. Nach der internen Norm, also du musst Top 80 in der Welt sein, um für einen WTS melden zu dürfen. Deswegen haben wir gerade nur zwei Jungs am Start. LP ist ja Lasse Priester ist in Zell am See, im Ironman Pro Series Rennen, also auch nicht vor Ort. Und bei den Frauen sind wir besser aufgestellt. Da haben wir Lisa Tertsch mit der Startnummer 3, Tanja Neubert mit der 8, Annika Koch mit der 10, Nina Ein mit der 11. Also die Startnummern sind auch immer gleichbedeutend. Gerade das Serien-Ranking. Und die beiden jungen Mädels, Julia Bröcker und Franka Rust, mit 23 und 24. Also fünf Girls, volle Quote quasi ausgenutzt auf der Liste. Und bei den Frauen wird es auch spannend, da sind auch alle da. Also Beth Potter, Leonie Perriot, Lisa Tertsch, Jeanne Leher, Cassandre Beaugrand, kann man so weitergehen. Josh Taylor Brown, alle möglichen Mädels auch am Start.
Dann fehlt noch der Samstag, ne?
Ich wollte gerade sagen, es gibt noch ein Rennen. Mika, wenn du jetzt schon mal nicht dabei bist, mach mal aus deiner Sicht, komm, der aktuelle König spricht jetzt mal zum Volke.
Obwohl, vielleicht mal anders, was muss denn passieren, dass du nächste Woche immer noch der König bist?
Oh, einiges. Hayden
darf nicht gewinnen. Aber ist Hayden dann schon, obwohl, der hat Singapur gewonnen, ne? Der hat ja drei Dinger gewonnen.
Ja, genau, der hatte drei Dinger. Jelle dürfte der letzter oder vorletzter nur werden wahrscheinlich, weil mit Yellow Me ist schon relativ knapp. Ja, aber wie gesagt, die können das jetzt alle machen. Ich komme dann spätestens in Katar dann wieder. Ja, okay. Mal gucken. Ich sehe es ja das erste Mal diese Saison. Ja, aber ich glaube, ich kann es mir angucken.
Ja, ist ja bei der Tour de France, du gibst das gelbe Trikot jetzt ab, um deine Helfer jetzt zu schonen, um dann hinten raus
das ist so ja, genau.
21 das ist Tage. So
wie Jay Vine gerade, erste Etappe, wo er da erstmal 3 Minuten zurückfallen lassen, damit er dann eine Etappe gewinnen kann.
Genau, die Boys schonen, damit man hinten raus angreifen kann.
Ja, in so einer Ausweichgruppe, die dann 20 Minuten kriegt und dann auf einmal hat er dann doch das GC dann gewonnen.
Ja. Surprise.
Ja, so ist die Taktik. Ich bin gespannt, wie es wird. Es wird auch für mich nicht easy zu suchen, das muss ich schon sagen. Auch wie gesagt, wenn ich absolut überzeugt bin, dass es die richtige Entscheidung ist, aber trotzdem bin ich da einfach zu sehr doch auch Racer so, als dass mich das dann so komplett kalt lässt. Früher Start 6.45 Uhr geht's los, Ortszeit, was halt auch ganz gut für Hayden ist. Da hat er mehr als 24 Stunden Zeit, weil das WTCS-Rennen nicht so früh startet, das ist dann erst später im Tagesverlauf am Sonntag. Ocean Swim ohne Neo. Da glaube ich, werden die auch schon ganz gut draufdrücken. Und dann das Radfahren, echt mega coole Strecke. Man fährt erst Richtung Cannes an der Küste so entlang, eine coole Küstenstraße. Ich hoffe, die ist komplett gesperrt. Ich hoffe generell, die ganze Strecke ist komplett gesperrt. Weil das ist ja bei französischen Rennen, selbst wenn es eine Weltmeisterschaft ist, wie wir letztes Jahr gesehen haben, nicht immer der Fall. Aber das könnte sonst echt teilweise gefährlich werden, weil ja, das sind keine großen Straßen. Man fährt später halt auch so ein bisschen durchs Hinterland, so ein paar kleine Ortschaften sind da. Ja, wo es halt uncool wäre, wenn da mal ein Auto aus einer Ausfahrt oder so rauskommt. Wenn es gesperrt ist, dann wirklich richtig coole Strecke. Ganz leicht wellig, an der Küste entlang mit so kurzen Stichen nur, aber ja, prinzipiell doch sehr schnell, nicht allzu technisch, außer halt so Ortsdurchfahrten mit einigen Speedbumps. Ich denke mal, da wird Rico schon mal ordentlich Gas geben und ich kann mir vorstellen, auch schon auf dem Stück halt Leute abstellen, dass er gar nicht bis zum Anstieg warten muss oder will, sondern direkt auch sein Power to CDA Wert da halt ausspielen möchte. Und dann geht's in den Anstieg rein. Ist bei der Tour wäre es wahrscheinlich ein dritter Kategorieanstieg, würde ich sagen. Ja, zweiter oder dritter. Also ja, jetzt kein wirklicher Pass oder sowas. Col de Tissanier, ungefähr 350 Höhenmeter macht man da von der Seite, wo die fahren, den bin ich ungern gefahren, als ich da im Trainingslager war, weil der unrhythmischer ist. Die Seite, die runterfahren, ist deutlich rhythmischer, da konnte man auch besser Intervalle fahren. Aber ich schätze mal, die brauchen, ich habe es mir halt jetzt echt nicht so genau angeguckt, aber die brauchen 15 bis 25 Minuten.
Ich wollte gerade schon sagen, das hört sich so an, als wirst du Samstag spontan noch an der Startlinie stehen und kennst den Kurs trotzdem am besten von allen.
Ja, wie gesagt, das ist jetzt doch schon ein bisschen über 2 Jahre her. Die Abfahrt macht Bock, also die bin ich halt echt häufig runtergefahren, weil ich, wie gesagt, auf der Seite halt dann die Intervalle gefahren bin, halt immer hoch, runter, hoch, runter. Die ist cool, die macht Bock und dann wird es am Ende nochmal, was glaube ich einige unterschätzen werden, dann nochmal ein bisschen flach und man ist nicht direkt am Fuß vom Anstieg im Ziel. Darauf hätte ich halt eigentlich Bock ab, das ist so ähnlich wie in Zell am See, dass man auch nach dem Anstieg nochmal ein Flachstück hat. In Zell am See ist das deutlich länger als in Frankreich, aber trotzdem, da glaube ich, kann auch jemand wie Rico dann nochmal richtig eine Lücke aufmachen. Ich könnte mir auch vielleicht vorstellen, dass so Hayden vielleicht schafft, wenn er diesmal besser schwimmt als in London, über den Berg noch mit Rico rüberzukommen. Aber dann wird es Rico, denke ich mal, in der Flachen nochmal probieren können, Hayden da wegzufahren. Und dann das Laufen ist ja sehr flach, kann, glaube ich, ein bisschen windanfällig sein. Aber ja, sonst eher unspektakulär, zumindest als das letzte Mal auf die Strecke geguckt hatte, wenn es jetzt nichts mehr geändert hat. Ja, von daher, Radfahren echt cool. Die anderen Disziplinen ja relativ Standard. Und ich glaube, ich meine, man hat jetzt in der T100 schon gesehen, dass da jetzt selten Überraschungssieger gibt oder jetzt eigentlich dieses Jahr noch gar keinen Überraschungssieger gibt und dass sich die Besten eigentlich immer durchsetzen. Hat auch Willi, fand ich, letzte Woche echt gut beschrieben, dass halt, ja, dass doch halt relativ fair ist und sich halt einfach die Besten dann durchsetzen, weil halt jeder sein eigenes Ding eher macht. Von daher erwarte ich auch ja, Hayden, Jelle ganz vorne. Ich bin auf Kai gespannt, ob es bei dem jetzt gelingt, auch mal ein bisschen so der Knoten platzt, wo wir in London auch gar nicht so gesprochen hatten, aber da ja, war das halt ja, klar Kacke mit dem Mechanical, aber halt auch schon nicht gut geschwommen, obwohl er vorm Rennen sehr, sehr selbstbewusst war. Und ja, gefühlt war es da auch eher so vom Kopf so ein bisschen, wo es gehakt hat. Da hoffe ich, dass er auch mal den Durchbruch schafft, jetzt die Saison, weil wie gesagt, an der Form mangelt es angeblich nicht. Ja, und dann aber Rico sehe ich auch sehr stark. Ich bin auf Leo Beger, bin ich auch gespannt, wie er sich jetzt, ja, hoffentlich ein bisschen erholen konnte mit der Hüfte. Und Mattis würde ich auch nicht unterschätzen. Heimrennen für ihn. Aber ja, wenn ich mich festlegen würde, würde ich sagen, Hayden, Jelle, Rico auf dem Podium. Ja, aber ich würde es, eigentlich hätte ich auch Bock, wenn einer der Franzosen es noch darauf schafft. Ich glaube, dann wäre die Stimmung noch mal ein bisschen geiler da.
Ja, zu Leo habe ich auch eine gute Story. Ich war ja im Allgäu mit dem Aurelien Cem. Er hat das Rennen auch gewonnen dort in der Bundesliga. Der ist ja ein Trainingskollege von Leo. Und der meinte so, er hat überlegt, ob er jetzt London machen soll und hat halt sein Zeitverrat seit Singapur nicht mehr so angefasst. So, auch er meinte so, he didn't touch his TT-Bike in Singapur. Und am Roadbike saß er irgendwie auch 3 Wochen nicht vor London. Also ist gar nicht Rad gefahren wegen seinem dem kleinen Tumor, den er da hat. Im Hüftbeuger. Und dann hat er wohl so gemeint, ja, er macht jetzt so, er entscheidet jetzt, ob er London startet oder nicht, indem er sich jetzt aufs Zeitfahrer setzt und hier einmal die Gerade lang ballert. Und wenn es sich geil anfühlt, dann raced er. Und dann sind die anderen so auf den Group Ride gegangen und Leo ist so auf dem Zeitfahrer vorbeigehämmert und hat dann nur so geschrien, so, oh, fühlt sich mega geil an, ich starte London.
Geil. Ja, aber so ist er auch im Rennen ja auch, so hat er da ja auch agiert. Erstmal voll mit Rico mitgeballert, die ja. ersten 2 Runden und dann nach 2,5 Runden abreißen lassen und dann am Ende irgendwie 6 Minuten. Aber irgendwie auch eine geile Einstellung.
Ja.
Aber ich meine, dass das physiologisch, dass er krass ist, keine Frage so. Deswegen, also wenn der es mit der Hüfte in den Griff kriegt, dann ist er für mich auch nach wie vor für die Gesamtserie, ist er auf jeden Fall noch ein absoluter Contender. Der hat schon 3. Platz aus Singapur. Und ja, der ist schon einfach sau stark. Und wie gesagt, hatte ich, glaube ich, vor London auch gesagt, meiner Meinung nach, einer der meisten unterschätzten Athleten aktuell.
Ja, er ist wohl echt krass. Wenn der Rad fährt, dann wird ihm die gesamte Seite taub. Also nicht nur das Bein, sondern auch nach oben, der Oberkörper, bis hin so zum Hals. Und die Ärzte sind halt dann auch voll in enger Abstimmung, ob das halt irgendwie jetzt gefährlich ist oder nicht. Das ist alles andere als ideal gerade bei dem. Aber irgendwie ist es nur beim Radfahren so. Also dadurch, dass der Druck dann vom Sattel von unten kommt. Beim Laufen spürt er wohl irgendwie nichts. Aber ja, also ich hoffe mal, dass er das in den Griff bekommt. Ja. Wollen wir noch Tipps abgeben für Samstag? Jeder sagt noch so Frauen-Männer-Tipp.
Ja.
Okay. Ja, dann schieß mal los, Mika.
Ja gut, Männer, bleibe ich bei dem? Ja doch, ja da, ja ist jetzt zwar relativ lame, aber bleibe ich dabei, warte mal, macht's, yeah. Ich gehe Jelle auf 1, dann Hayden, dann Rico, okay. Weil ich glaube, dass die Strecke Jelle deutlich mehr liegt als London, gerade mit dem Anstieg. Ja, und im Laufen war er schon nochmal, fand ich, stärker in London als Hayden. Jetzt nicht nur von Zeiten, auch optisch rein, fand ich, sah Jelle da doch nochmal komfortabler aus. Ja, genau. Das ist mein Tipp bei Männern. Macht ihr erstmal, ich muss noch Frauen, muss ich nochmal überlegen.
Ich gehe mit Hayden.
Ja, okay, dann müssen wir jetzt unterschiedlich tippen. Ich sag, Rico gewinnt vor Jelle und Hayden.
Was sagst du, Simon?
Ja, Hayden auf 1. Dann Ja gut, ich glaube, das Problem ist halt jetzt bei allen Team 100 Rennen, dass immer sich schon, das sind so harte Rennen, da setzen sich die Stärksten durch. Und ich glaube, Jelle ist einer der Stärksten und Rico auch. Und wenn, dann traue ich es vielleicht noch so Kyle zu, aber der kommt irgendwie nicht so richtig in Tritt. Und von den Wildcards ist jetzt auch niemand da, wo ich sage, boah, der macht's auf jeden Fall. Deswegen,
dann gibt es nur noch Benito Lopez.
Nee, ich glaube auch am meisten an Rico und Jelle noch. Also ich sage Hayden vor Jelle vor Rico.
Obwohl, ich meine, wer ja wirklich ab und an so überraschen kann, ist der Magirie, ne?
Matis.
Ich meine, das wäre noch, ja.
Ja, ich meine, also jetzt London, erstes Rennen nach seinem Sturz. Dafür war schon echt absolut solide.
Aber jetzt Heimrennen, im Laufspeed hat er doch da nicht das Nötige, oder?
Nee, aber bei der Strecke, da können schon auch richtig Lücken aufgehen. Ja, und dann, wenn er sich so durchekelt irgendwie, wenn einer von denen einen schlechten Tag hat, kann, ja ich würde es nicht komplett ausschließen zumindest.
Ja, es ist so Franzosen in Frankreich, ne? Darf man nie unterschätzen.
Ja. Ja, gut.
Mika, Frauenrennen.
Frauen. Kate auf 1. Sonst muss man sagen,
Julie Durand?
Nee, die startet nicht. Okay. Die hatte einen Radsturz. Nicht super schlimm, aber sie hat geschrieben, schlimm genug, um nicht zu starten, aber auch nicht super schlimm. Aber jetzt Taylor Nipp startet nicht und so. Da auf 2 gehe ich Lucy Byram.
Ach krass, ich sehe gerade, die Georgia Taylor Brown startet am Samstag und am Sonntag dann auch. Die steht auf der Startliste drauf.
Die Start, ja, also T100 macht sie.
Und Sonntag, das könnte auch sein, dass sie...
Hast du sie nicht vorhin vorgelesen, Simon? Du hast sie vorhin vorgelesen, oder?
Ich dachte, dass sie raced. Ah, okay. Aber sie hat eine Nummer weiter hinten. Aber ich reich's kurz nach. Ich schaue schnell.
Nee, also ich sag Kate vor Lucy Byram. Einfach Lucy, echt saustarke Radfahrerin. Und könnte bei der Strecke vielleicht auch schaffen. Auch technisch ist sie echt gut unterwegs. Und auf 3 dann Ash Gentle.
Ah ja, Ashley Gentle ist ein guter Pick. Den hätte ich auch gesagt. Ich wäre mit
Julie Durand. Die könnte mal wieder so ein Ding jetzt gewinnen. Wird mal wieder Zeit. Ganz schön lange Pause vom Gewinn hier bei der.
Ja, aber gegen Kate glaube ich nicht.
Ich sage Kate Wolff vor Ashley Gentle vor Paula Findlay.
Startet eigentlich Taylor Nipp gar nicht Samstag und Sonntag?
Also Georgia Taylor Brown startet übrigens nicht am Sonntag.
Okay, gut.
My bad.
Hätte mich bei ihr auch gewundert, weil sie jetzt auch eher mal anfällig jetzt war für Verletzungen. Hätte ich jetzt auch nicht für super smart gehalten, glaube ich.
Ja. Und Taylor Nipp ist nicht am Start.
Nee. Also bei keinem Rennen.
Nee. Die macht mal Pause. Lucy Charles auch. Lucy Charles startet nur Sonntag. Plot Twist.
Nee, gut. Bei den Frauen sind 6 Wildcards, ne? Wie viele sind denn bei den Männern?
Ist schon, ich glaube, nur 3 1, 2, bei den 3. Männern.
Nee, es sind auch 1, 2, 3, auch 4.
4.
4. Ja, und Willi ist ja eigentlich auch eine Wildcard. Irgendwie, was ist eine Contender-Wildcard? Das geht irgendwie noch über so ein eigenes Ranking, oder?
Boah, ey, da haben wir auch wieder eine Mail bekommen mit irgendwelchen neuen.
Ja, ich auch. Ich auch als Athlet.
Also, Junge, da blickt doch gar keiner mehr durch. Also.
Es ist jetzt alles, weil er. Ah, es sind alles Contender. Ranking ist, oder wie?
Es sind alles Contender-Wildcards. Es gibt
so ein neues Contender-Ranking jetzt und dann so ein Wildcard-Ranking und dann ist je nachdem, gibt es verschiedene Deadlines vor Rennen irgendwie. Also ich meine, es ist ja, also man muss sich da richtig einarbeiten, aber ich glaube, prinzipiell wird es schon ein bisschen transparenter, aber du musst halt, also das da musst du dich halt komplett mit beschäftigen. Weiß ich nicht.
Ich sag noch, Wildcard, die gut sein könnte, so Richtung Top 6, Samuel Dickinson.
Ja, stimmt.
Der war gefühlt bei jedem Rennen dieses Jahr Vierter, das er gemacht hat auf der Mitteldistanz. Aber kann alles eigentlich. Mhm. Schwimmt auf jeden Fall vorne mit, schwimmt sehr gut. Kann Radfahren und Laufen. Denke ich, fehlt ein bisschen was fürs Podium, aber dahinter ist er dabei. Ja.
Wie Männer, schon jetzt? Wir sind in absoluter Überlänge.
Ja, dann jetzt noch Zell am See, oder? Nee.
Lasse gewinnen, Zell am See.
Lasse Priester gewinnen, Zell am See, fertig.
Genau. Scheiße, was ich gerade sehe bei der Stadtliste, Jelle hat jetzt die 1, das tut schon ein bisschen weh, dass ich da jetzt nicht die 1 habe. Da hätte ich jetzt mit der 1 starten können. Aber wie gesagt, das ist alles nur aufgeschoben.
Ja.
Das,
ich wollte gerade sagen, tja, wenn du ohne gelbes Trikot am Ende gewinnst, dann hast du trotzdem gewonnen.
Ja, ja.
Ja, gut, gut. Ich sehe echt auch gerade, es ist echt schon spät.
Es ist 21, es ist 21.58 Uhr. Yes. Wenn wir einen Sack zumachen. Männer, gute Nacht. Schön war's. Schön, auch mal alle wieder in der Runde zu sehen.
Ja, aber ich will zu viert, ne? Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal zu viert aufgenommen haben. Es ist bestimmt schon 2 Monate her.
Ja, locker.
Mindestens, ja. Ja,
Mika, ja, ich glaube, ich habe dich seit 2 Monaten nicht mehr gesehen.
Immer nur die Stimmen gegenseitig gehört. Ja.
Ja.
Ja, naja. Nee, war schön. Euch gute Nacht und Nacht. Viel Spaß am Wochenende. Und wir uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.